Hallihallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu Tischlein Deck dich, Ausgabe Nummer 125. Jawohl, das ist doch ein rundes Alter. So alt kann man sicherlich werden. Zumindest wenn man keine anderen Todesfaktoren hat außer Corona. Aber das hatten wir da gelesen in diesem Tweet. Ich begrüße euch ganz herzlich hier und heute und bin heute außer Rand und Band. Bin etwas außer mir durch die Liebeszufuhr wiederum die materielle, die mir meine Freundin vorher geschenkt hat. Diese wunderbare Freundin. Und wir waren da in einem Fleischermuseum, einem sogenannten, ja, wo viele Vorrichtungen und Apparate der Metzger ausgestellt wurden. Und es war irgendwie ein bizarres Museum, weil es dann auch ja, viel um künstlerische Sachen ging, viele Fotos, Bilder von Tieren, von Mardern und Dachsen und Bibern, die alle Flügel irgendwie bekommen hatten und Vögeln. Also ja, es ging irgendwie um den Tod. Eine Künstlerin, die so Fotos von sich gemacht hat mit Fleischstücken, mit einem fetten Rinderstück, wie sie in der Badewanne saß oder wie sie halt nackt da so eine Art Lunge oder ein Eingeweide eines Tiers sich da vor den Schambereich hielt. Das fand ich sehr eindrücklich, weil das verdeutlicht so die weibliche Position, dass das Biologische für sie nochmal was Brutaleres ist als für den Mann, eben in der Möglichkeit der Schwangerschaft. Und das ging ja dann früher auch einher mit tödlichsten Gefahren vor der modernen Medizin. Da war man als Mann dann doch nochmal besser abgesichert, konnte sich dann gut. Jetzt habe ich meine Ladung abgefeuert, aber bin dann raus aus dem Spiel. Und die Frau ist da aber, ja, was darin zum Ausdruck kam in diesem Bild, finde ich, war dieses Ineinanderfließen des Tierischen mit dem Menschlichen, die biologische Substanz. Die Frau wusste in dem Moment nicht mehr genau, ist das jetzt ein Teil von ihr selber? Nein, natürlich nicht, aber es ist auch irgendwie so von dieser biologischen Konsistenz, von dieser fleischlichen Konsistenz eines Tieres. Und ja, der Mensch weiß nicht genau, wo ist da die Grenze zu ziehen zwischen dem Fleischlichen, zwischen der Welt der Tiere und sich selbst. Und das ist dieses Materialistische. Ja, wenn der Mensch erstmal so weit fortgeschritten ist in seiner Produktionsweise, dann kann man sich auch den Fleischkonsum ganz abschaffen. Da wird niemand mehr ein Bedürfnis danach haben, weil die Bedürfnisse schon so gut gestillt sind. Aber heute sehe ich das eben noch nicht so, wie es da hieß in diesem Lied, Wald, dass jetzt keiner mehr Wurst ist. Naja, ist eben doch so. Die ganze Welt gesehen haben wir noch nicht mal alle genügend zu essen. Und aber selbst auf Deutschland gesehen gibt es natürlich noch Leute, die einfach den billigsten Warendreck dann vorgesetzt bekommen und konsumieren und essen sollen. Und naja, dass man dann auch mal ein schönes Stück Fleisch will. Also ja, das sind immer noch diese industriellen Produktions- und Fertigungsweisen. Und ich fand es einfach beeindruckend, dieses Museum, auch wenn es irgendwie nicht. Ja, war doch beeindruckend, dieser Zusammenhang mit dem Künstlerischen, aber hätte man ein bisschen besser erklären, arrangieren, interpretieren müssen von Museumsseite aus. Na, und sehr schön auch diese Vertriebenen, ja, da ging es auch noch darum, die Deutschen, die aus der Tschechoslowakei vertrieben wurden, nach dem Zweiten Weltkrieg, und das war hier in der Region ein Gebiet, wo viele dann aufgenommen wurden. Ja, alles wurde da zusammengerührt in diesem Museum, so wie eben in der Wurst auch alles zusammenkommt. Gut, nun, liebe Leute, heute ja, muss ich mich auch wieder erstmal geißeln. Da bin ich ganz protestant und sage, protestiere noch gegen mich selber, dass ich jetzt also ja, wieder vor dem Mikrofon stehe und nicht meine anderen Aufgaben eigentlich erfülle, wo ich mich als Schriftsteller eigentlich fühle. Aber jetzt habe ich irgendwas getippt. Das ist ja cool hier. Ja, das hat sich alles bewegt auf meinem Bildschirm. Aber gut, ja. Aber gut, dann ist es jetzt halt so, ne? Da kann ich auch nichts machen, will jetzt auch nichts mehr. Wir waren ja gestern da stehen geblieben. Aber ist ja egal, wo wir da stehen geblieben waren. Machen wir einfach irgendwo weiter. Zum Beispiel mit dem NZP. Wir haben ein gutes Buch kommentiert, das ich nicht gelesen habe, aber es hieß Das Ende des Endes der Geschichte. Und darin wurde dieser Fukuyama-Ansatz nochmal aufgedröselt. Nicht so, wie es häufig geschieht, dass man ohne Fukuyama wirklich zu kennen ihn so kritisiert, sondern die meint, sie haben ihn wirklich gelesen. Und ja, ich habe alles nicht gelesen, kann ich jetzt sagen, aber trotzdem meinen Senf dazugeben. Und fand es sehr schön, nur wiederum diese Behandlung der beiden Podcaster. Etwas, ja, das hören wir uns im Original dann wirklich jetzt an. Aber kurz noch, genau, was jetzt nämlich für ein Clip kommt, dann mit Fukuyama. Fukuyama hatte noch eine sehr interessante These in Bezug auf den Sport. Das ist so ein Ventil, wo man nochmal alles rauslassen kann in unseren Gesellschaften, wo wir eigentlich eingerastet sind und verbürokratisiert als Citoyen da zur Arbeit gehen und sagen, ja, ja, du kriegst das und das ausgezahlt als Lohnsteuer, hast du deine Steuernummer und so viel Abgaben zahlst du oder kannst dir das noch reduzieren durch einen Steuerberater. Und ich halte das einfach gar nicht aus. Mir wird da schlecht bei dieser Citoyen-Welt. Ich bin der vulgäre Bourgeois, sage ich hier offen. Und bin einfach so vulgär. Ne? Ich sage einfach, ja, ich versuche hier meinen Einflussradius zu vergrößern, meinen starken Arm noch weiter zu stärken, damit er noch weiter zugreifen oder sogar zuhauen kann. So ist der Bourgeois, der Fabrikant, der versucht, die anderen Firmen auszustechen, aus dem Markt zu werfen oder aufzukaufen, damit er da sein Monopol hat und sagt, jetzt erhöhen wir hier die Preise. Jetzt fahren wir die Profite ein. Gut, so bin ich auch und will das hier anpreisen. Genau das war ja dieser Punkt. Und da werde ich später einen sehr wichtigen Text dazu vorlesen. Die Episodenbeschreibung von 108. Vielleicht kommen wir nicht heute dazu, aber irgendwann. Da geht es nämlich um diese Dialektik zwischen Bourgeois und Citoyen. Und ich bin in diesem Fall eben auch auf der Seite des Bourgeois, weil hier ist nicht die Spaltung zwischen Bourgeois und Proletarier, das ist die materielle Spaltung. Aber ja, vielleicht ist das die ideologische dann. Denn die ideologische Ebene ist die, die uns dieser Staat anspricht als Citoyens und uns sagt, ja, ja, aber was ist dieser Citoyen? Er ist ja doch nur der Kapitalbürger, der da unterjocht wird von seinem eigenen Double, von seinem alter Ego, von seinem Homo economicus, der sagt, du hast so und so viel auf dem Konto, du sorgst für deine Familie oder hast gut angespart, bist ein guter Sparer, guter Arbeiter und so weiter. Und so, gut, ist man also unterjocht. Und hier ist aber wichtig, dann sich davon frei zu machen und zu sagen, nee, das ist ja alles sowieso nur ein Mondschanz, ein Zauber, ein ja, Glanz, der uns da die Augen blenden soll, damit wir nicht mehr auf die materielle Basis der Gesellschaft schauen und sehen, ja, dem Bourgeois ist es einfach egal. Der sagt, Atomkrieg oder was auch immer kommt, ich kann mich doch noch ein bisschen retten. Mein Kapital, das wird die Politiker bestechen oder wie man jetzt sieht, die aserbaidschanischen Armeeverbände rücken hervor und unsere Politiker hier schweigen, weil sie eben bestochen sind. Und es scheinbar diese Aserbaidschan-Connection da gibt im Bundestag, von der die Rede war, auf diesem Telegram-Kanal, den ich nur empfehlen kann, von Nikita Gerasimov. Nun kommen wir aber zum Punkt, genau, 29er. Und diese Fukuyama-These vom Sport, da kann man es noch so kanalisieren, diese Rauheit, auch genau diese Vulgarität und auch die Brutalität des Bourgeois, der da einfach seinen Arm stärken will und sagen will, ich, jawohl, viel Kapital haben und damit die ganze Welt unterjochen. Ja, okay, man darf heutzutage scheinbar nicht mehr Faschist sein, aber ich will doch trotzdem herrschen. Also soll mein Kapital die Leute unterjochen. Und genau, so habe ich gedacht, das war sehr wichtig, was ich gestern sagte. Deshalb finde ich es einfach lustig, ich will hier immer wieder so einen leicht faschistischen Duktus anschlagen, um das kenntlich zu machen. Ja, darüber kann man sich und muss man sich auch lustig machen, aber um es ganz klar zu kontrastieren und zu sagen, die Lösung kann nicht sein, möglichst zahm und schwach zu sein, sondern so kommt man erst recht nicht gegen die Faschisten an. Und es ist nämlich so, dass nur durch den Glücksfall der russischen Revolution überhaupt erst die Nazis zum Glück besiegt werden konnten. Was heute viele leider nicht mehr wahrnehmen, wie auch die Podcaster des 29er Podcasts. dann wie Wolfgang. Später hören wir das wirklich nochmal an im Original. Aber hier will ich vorgreifen, schon mal vorgreifen, wie er dann sagt, ja, zum Glück sind die Deutschen so brav und zahm und begehren nicht auf gegen das Corona-Regime. Diese Querdenker, die sind doch noch, ja, sind doch noch eine kleine Blase, die da Rabatz machen und Radau. Aber die Deutschen, die sagen sich, oh, wir haben gelernt aus der Geschichte, ja, man muss nur zahm sein. So, da wollen wir nicht mehr viel mitmachen, wenn es heißt, Deutschland soll Verantwortung übernehmen in der Welt. Nein, das hatten wir schon mal probiert, damit ich klar, das geht aus. Aber das ist so blöde, weil, ja, da hat Hitler auf die falsche Weise Verantwortung übernommen. Auf die falscheste Weise die Gesellschaft verändert. Wobei er natürlich die Kapitalbesitzer in ihren Positionen ließ. Und ja, von dem her da leichtere Kämpfe auch parteipolitisch auszufechten hat, wo ihm alle einfach so folgten. Und anders dann als bei den komplizierten innerparteilichen Kämpfen der Bolschewiki. Aber ja, wie auch immer. Also nun, genau, aber die Bolschewiki sind ja das, dieser Glücksfall, ohne den hätten wir überhaupt nicht dran denken müssen, uns von den Nazis zu befreien. Das hätte überhaupt nicht geklappt. Dieser US-amerikanische Beitrag zum Zweiten Weltkrieg ist lächerlich. Oder wenn nicht lächerlich, dann zumindest deutlich, deutlich geringer als der sowjetische. Und ja, also genau, weil sowieso die USA auch zuerst Deutschland gepampert haben. Also ja, wenn man da netto eine Netto-Rechnung aufmacht, wie viel haben sie die eine, die andere Seite unterstützt? Naja, dann bleibt nicht mehr so viel übrig bei der antifaschistischen Seite. Nun aber, nun, ja, und das ist also grundsätzlich so, dass man die Menschen dann so erziehen müsste wie in der DDR und sagen, ja doch, du musst auch, man sollte auch an eine größere Idee glauben, der Veränderung der Welt, der Umwälzung und das Heroische, dass man hier auch sein Land, sein sozialistisches Vaterland verteidigt, im Kriegs- oder Krisenfall. Und ja, also dann sollte man auch glauben und sagen, doch, also ist auch schon mal in gewissen Fall unter engen Voraussetzungen richtig, sich zu opfern für eine größere Idee oder sein Leben in den Dienst zu stellen oder aufs Spiel zu setzen oder ja, im äußersten Fall dann in den Krieg zu ziehen, wie diese DDR-Betriebe da eben ihre Waffengruppen hatten, was ich damals hörte in diesem Ostkinder-Podcast, dass diese Betriebe da, ja, wie ich schon erwähnte, Betriebsgruppen hatten, die an den Waffen ausgebildet wurden, alle paar Monate Schießübungen machten, da aufs Land gingen oder ja, gewisse Übungen machten und das einfach richtig, zum einen aus der sozialen Komponente heraus, dass es Zusammenhalt stiftet, ein Team-Event ist. Und andererseits natürlich, dass die Leute mit dieser größeren Idee und mit dieser Idee, ja, du bist ja irgendwie eingebettet und es gibt aber jetzt weltpolitische Kämpfe und im Extremfall könnte es auch ganz schlimm kommen, aber wir müssen hier gewappnet sein und es ist keine Option, sich so zurückzuziehen, so wie ein Waschlappen, wie die Waschlappen in der BRD eben erzogen werden und zu meinen, ja, jetzt lehnen wir uns zurück, sind ganz anti-autoritär und dann wird es schon nie wieder passieren mit den Narzissmus. Aber genau das ist ja das Problem, wie in den 20er Jahren so viele Leute genau so drauf waren und genau deshalb kann sich dann ein Hitler an die Macht putschen und ja, das muss man ganz klar sehen. Es ist also keine Lösung und ich will hier also den richtig kommunistischen Ton treffen, aber manchmal gleite ich dann in dieses Schrille ab, wenn ich hier meine Texte vorlese, das ist halt auch das Ding, ich versuche ja den heutigen herrschenden Zeitgeist immer wieder so offen zu legen, zu desavouieren und da, ja, diese Stelle letztes Mal war ja wunderbar, wo ich so geschrieben habe, ja, Deutschland will jetzt auch nach Russland, nach China in die Knie zwingen. Und gut, das will ich einfach genauso machen. Um hier den Faschismus lächerlich zu machen, aber auch zu sagen, ja, es ist eine reale Gefahr und wir werden nicht dagegen ankommen, indem man nur so zahm und zauderhaft ist. Zaudernd. Und das ist aber das, was Wolfgang so anpreist und sagt, jawohl, wir sind die Konsumgesellschaft und das ist doch das Schönste, dass jeder nochmal lieber konsumiert, shoppen geht, Online-Shopping macht, als sich zu sagen, oh, das Krieg, da muss ich jetzt teilen. Nein. Ja, grundsätzlich, aber ist es ja trotzdem gut, nicht an einem Krieg teilzunehmen. So dachte ich auch, was ich dann in Folge 115 nämlich sagte, über diesen Bosnier, diesen herzensnetten Menschen da, der referierte mir da die Geschichte des Bosnienkriegs damals, 1993 bis 1995 etwa. Und das habe ich dann vielleicht zu unkritisch übertragen gesagt, ja, die haben in Grund und Boden gekämpft. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht viel über viele Weltgebiete, aber man kann es trotzdem irgendwie grob einschätzen, aber da über diese Ecke weiß ich jetzt auch sehr wenig und würde da ganz klar sagen, ja, jedem würde ich das natürlich sagen, nee, nimm da nicht die Waffe in die Hand, sondern sag, ja, ich ergebe mich oder einfach fliehen, sobald so ein Krieg anfängt. Und trotzdem wird das aber Leute geben, die dort bleiben und die dann ja irgendwie dort reinkommen, dass sie da in die Armee kommen. Die Bosnier hatte ich da heute nur nochmal nachgelesen, die Entstehungsgeschichte des Kriegs, dass die dann recht spät dran waren, die kroatische und die serbische Armee schon aufgestellt waren. Ja, es waren diese drei Volksgruppen in Bosnien. Bosnien war multiethnisch, anders als die anderen jugoslawischen Teilstaaten wie Kroatien oder Serbien, die relativ homogen waren. Und ja, die Bosniaken, die Kernbosnier, die Muslime sind, oder die, ja, die größte Bevölkerungsgruppe, aber auch nur 50% von Bosnien damals, ja, die waren irgendwie spät dran. Die anderen waren schon gerüstet und hatten ihre Armeen aufgestellt. Und ja, das natürlich, jeder sollte da einfach weglaufen, versuchen wegzukommen und sagen, nee, da mache ich nicht mit, da will ich nicht, ist mir doch egal, was hier für eine Grenze gezogen wird. Und sein muss, lebe ich in Kroatien oder wo auch immer. Aber ja, genau, nur unter gewissen Bedingungen kann es trotzdem Sinn machen zu sagen, wir haben hier ein Vaterland, das schon einen gewissen Fortschritt erreicht hat, das jetzt auch verteidigungswert ist, so wie etwa im Sozialismus in der DDR. Und dann zu sagen, nee, also wenn da jetzt der Aggressor kommt, unsere Grenze überschreitet, das kann so nicht gehen. Oder ja, also dann ist es auch richtig, diese Gefahr auf sich zu nehmen. Aber klar, da in so einem Staatsverfall in Jugoslawien, da, ja, was passiert da? Das ist halt die Folge der Auflösung der Sowjetunion. Das ist irgendwie ein Automatismus, dass dann ethnische Ressentiments, würde ich sagen. Genau. Ressentiments ausbrechen. Der andere wird da wieder so stilisiert zum ganz anderen. Der ist Muslim oder Katholik oder ja. Und obwohl die davor so friedlich zusammengelebt haben in der Tito-Zeit, aber das war halt auch schon die Wurzel des Übels eigentlich. Tito, der kein Kommunist war, der da von den USA gesponsert wurde, um die Sowjetunion zu schwächen und da seinen faulen dritten Weg, den sogenannten, eingeführt hat. Und ja, da hätte man eben schon zur Stalin-Zeit härter durchgreifen müssen, Tito wegputschen, oder Stalin wollte Tito auch ermorden, aber hat leider nicht geklappt. Und ja, da denke ich, in vielen Sachen ist es so, dass man früh was tun kann, aber vielleicht in einem späteren Stadium, ja, da entwickelt sich es dann so und dann kann man vielleicht gar nicht mehr so viel eingreifen wie nach der Machtergreifung der Nazis. Was willst du da noch machen? Da ist auch das Beste, einfach zu fliehen. Und deshalb muss man so spalterisch auch sein, in der Zeit, wo es noch geht, wie in den 20er Jahren, letztes Jahrhundert, aber auch dieses Jahrhundert, könnte auch jetzt die letzte Dekade sein, wo noch was umzulegen ist, der Hebel umzulegen ist, auf den der Zug dann fährt. Und wenn dann aber eine gewisse Schwelle überschritten ist, dann ist auch zu spät, dann ist auch klar, ja, jetzt nur nach sich schauen, wieder vulgär, bourgeois-mäßig sagen, ich will einfach durchkommen. Und genau, das wollte ich hier zum Ausdruck bringen. Also ja, in so einem Staatenzerfall wie in Jugoslawien, dann zerfällt das einfach, brechen diese Ressentiments aus und man sagt, nee, da muss ja jetzt aber die ganz erste Grenze sein. Und es ging irgendwie nicht mehr zusammen, diese genau. Und ja, aber jetzt habe ich hier viel zu viel geredet. Diese These mit dem Sport, meinte ich, von Fukuyama, da bin ich noch nicht zum Punkt gekommen. Aber das werden wir gleich auch hören. Denn es geht darum, dass gesagt wird, ja, da kann man diese Aggression und diese Männlichkeit auch für die Männer, vielleicht die Weiblichkeit auch für die Frauen im Sport noch so kanalisieren, dass man sich einfach misst mit den anderen Sportpartner da einfach sieht, was die so drauf haben oder was man mit denen zusammen erreichen kann. Aber es kann dann auch sehr schnell in Kriegslust umschlagen, sagte Fukuyama. Das kann irgendwie degenerieren, das ist schön, dieses Wort. Und da muss man aufpassen, ja. Und das, ja. Aber das wollte ich hier nur kurz ausführen. Und jetzt können wir da wirklich reinhören in diesen Salon von Mai. Also das ist jetzt wirklich der Salon, glaube ich. Ich hatte das ja früher verwechselt, wie ich sagte. Ich weiß nicht, wie diese Kanäle da zu unterscheiden sind. Da blickt kein Mensch mehr durch. Ne? Die machen es halt so geschickt, diese Podcaster. Die wollen uns sagen, die Welt ist so komplex. Du als Einzelner blickst da gar nicht mehr durch. Das ist die Verschwörung, die ich da auch rauslese. Die wollen uns ja so. Die wollen uns auch so unmöglich haben. Aber nein, kommen wir hier weg vom Verschwörungsdenken und hin aber zur ganz offenen Verschwörung, die offen am Tage stattfindet, nämlich der westliche Kolonialismus, die westliche Herrschaft über Afrika, über die sonstigen Weltgebiete. Und das sollte man nicht so abfeiern und sagen, wow, krass, geil, dass sich unsere westlichen Werte durchgesetzt haben und dass jetzt jeder danach strebt, so zu werden wie wir, so weiß zu sein, ja. Jeder kann doch so sein. Und dann würde Wolfgang sagen, aber nein, es geht doch nicht darum, weiß zu sein, sondern universalistisch, es ist egal welche Hautfarbe, aber jeder kann sich ja auf diese Menschenrechte bekennen. Und ja, die wurden nun mal in Europa entwickelt, der Französischen Revolution. Und ja, das ist auch richtig. In diesem Sinne sage ich ja, den Eurozentrismus beizubehalten, zu sagen, ja, das ist dann halt das Zentrum der Welt, wenn hier diese grandiose Revolution stattfindet, die immer noch so eine große Bedeutung hat für die Menschheit, weil die Masse der Menschheit, der Menschen geknechtet ist, genauso wie die Franzosen damals, aber auch heute. Also, ja, in diesem Sinne schon. Und genau, es ist aber weiterhin in dieser Phase der Knechtung dann jetzt der Zusammenballung der Macht, der Kapitalberge im Norden, im Westen, und im Süden und Osten, da ist also eher so mau. Und da kann man da nicht so hinblicken, nachdem man diese Gebiete niedergeworfen, niedergewirtschaftet hat, was Wolfgang ja eigentlich sehr gut weiß und sehr gut immer wieder zum Ausdruck bringt. Und dann aber so hinschauen wie Stefan auch und sagen, ja, wow, geil, da wird eine Uni gebaut und das in diesem afrikanischen Land, das muss aber nach westlichem Vorbild sein. Aber nun gut, Hören wir uns das einfach an. Hier, ja, das ist ja viel zu lang, diese Vorrede hier. Komm, hören wir hier bitte rein.
Im Streit, wie wir ihn jetzt gerade wieder sehen, also China setzt eben Amerika gerade wirklich unter Druck, dadurch, dass sie da eben auch wirtschaftlich erfolgreich mit sind. Und damals jedenfalls, vor 30 Jahren, endete dieser, oder wir verloren diesen Antriebsmoment der Geschichte, so schreibt es Fukuyama. Also sozusagen unter der Haube, wo wir oben immer einfach sehen, was uns Journalisten erklären, was gestern passiert ist und so weiter. Da ist einfach strukturell so ein Motivationsantrieb, Schwungrad verloren gegangen. Wir haben es also mit dem Ende der Geschichte zu tun. Und ab dann, sagt Fukuyama, also mit dem Mauerfall und mit der Auflösung der Sowjetunion und eben auch der Auflösung der ganzen Ideologie, haben wir es nur noch mit einer Integration und Assimilation nicht-westlicher Kulturen in die westliche Kultur zu tun, unter Preisgabe derer Grundsätze zugunsten von Freiheit und Menschenrechte. Dieses Metamorphose-Argument finde ich super wichtig, denn wir sehen mittlerweile, dass selbst die obskursten und merkwürdigsten Diktatoren immer noch so tun, als gäbe es eine Wahl. Die könnten ja auch einfach drüber stehen und sagen, nee, ich bin ja Diktator, ich wähle nicht. Aber nein, sie kaufen jetzt immer noch diese Wahlen vor. Orban macht es natürlich so unter diesem, ich gehöre zur EU, da gehört es dann auch dazu. Aber auch die ganzen afrikanischen Länder, da gibt es interessante Soziologie vor, haben dann doch irgendwie, wenn man eine Universität gründet, dann nach westlichem Vorbild. So, ne, da gibt es verschiedene Fakultäten und so weiter.
Am deutlichsten kann man es sehen, wenn man sich nochmal Musikvideos ansieht aus den 90er Jahren. Wir haben jetzt sehr stark diese Debatte, Cultural Appropriation, wer darf Rasterzöpfe tragen und so weiter. Wenn man sich die 90er Jahre ansieht, dann wurde alles Kulturelle aus anderen Kulturkreisen integriert in einen konsumistischen Hedonismus. Und alles war da möglich. Da tauchten die Ägypter plötzlich auf in den Musikvideos, tanzten zu irgendwelchen Hip-Hop-Beats auf dem Times Square. Also alles ist denkbar. Man muss sich nur mal solche Euro-Trash-Bands ansehen. Man muss sich ein paar Videos von Army of Lovers oder sowas ansehen. Und dann wird einem sofort auch klar, was Fukuyama hier meint. Das heißt, der liberaldemokratische Kapitalismus mit seinem konsumgetriebenen Subjekt hat gesiegt. Das bedeutet aber nicht, dass man alles andere ausschließt und dass man sagt, man will irgendwie eine westliche Reinheitskultur in irgendeiner Weise schaffen, sondern das meint, man macht die Metamorphose-Kultur. Alles kann einverleibt werden, alles kann gesampled und geremixed werden.
Genau, und das spielt sich alles auf sozusagen der semantischen Ebene statt, lässt die strukturelle außen vor. Und das ist ja dann auch der große Kritik-Einfall. Ich würde sagen, es ist ein großer Wunsch eigentlich, dass jetzt das Ende der Geschichte ist von den drei Autoren. Also sie wünschen sich das so sehr, weil wir mit dem Ende der Geschichte politische Kritik und auch wirtschaftliche Kritik, also Kritik allgemein, eigentlich nur noch anhand von so Defiziten in der Umsetzung des sich durchgesetzten liberalen demokratischen Modells haben und gar keine Systemfragen mehr stellen. Niemand fragt mehr, wäre nicht auch eine andere Welt möglich und so weiter. Eine andere Welt ist denkbar. Nee, ist sie nicht mehr, sondern wir haben uns jetzt irgendwie alle kollektiv geeinigt auf die liberale Demokratie und doktern nur noch an ihren Defiziten so ein bisschen rum.
Ja, hier mal einen Moment. War mir jetzt nicht ganz klar, was sagt er hier? Das referieren jetzt diese drei Autoren, also das ist dieses Autorentrio, das hier schreibt vom Ende der Geschichte. Das wünschen Sie sich eigentlich, dass wir uns jetzt alle geeinigt haben auf die liberale Demokratie? Oder, ja, hier muss ich meine Kritik natürlich auch die Spitze abbrechen, denn es ist ja genauso, dass Sie hier nur Fukuyamas Thesen, beziehungsweise die der drei Autoren, die über Fukuyama schreiben, referieren. Und ja, ich kritisiere dann Sie, als ob es Ihre Thesen wären. Aber gut, das ist eben der Punkt, wenn man es zu unkritisch übernimmt, dann setzt man sich diesem Einfallstor aus. Da öffnet man dieses Einfallstor für die Kritik. Aber die Kritik, ja. Nur kurz, was am Anfang fiel, dieses Wort Systemwettstreit. Also es ist ein Systemwettstreit zwischen China und den USA, weil China ja auch wirtschaftlich erfolgreich ist und ja hoffentlich die Arbeitslosen und Armen in den USA jetzt mal dahin blicken und sagen, ja, wie ist das eigentlich, warum werden wir hier eingesperrt gehalten, so deklassiert gehalten? Es ging doch auch anders. Also wir glauben jetzt nicht mehr an Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, sondern sagen, Kommunismus, ja, Autoritarismus oder was auch immer das sein soll, so muss es sein. Daran orientieren wir uns jetzt. Also das wäre eigentlich besser, aber für mich war nicht ganz klar, was hat Stefan hier gemeint? Es ist wünschenswert, dass wir jetzt uns auf die liberale Demokratie einigen oder ist das einfach seine Diagnose oder die Diagnose der drei? Hören wir nochmal kurz zurück hier.
Und gar keine Systemfragen mehr stellen. Niemand fragt mehr, wäre nicht auch eine andere Welt möglich und ist von den, sozusagen der semantischen Ebene statt, lässt die strukturelle außen vor. Und das ist ja dann auch der große Kritik-Einfall. Ich würde sagen, es ist ein großer Wunsch eigentlich, dass jetzt das Ende der Geschichte ist von den drei Autoren. Also sie wünschen sich das so sehr.
Er sagt, sie wünschen es sich so sehr. Und ja, nicht ganz klar, aber jetzt sagt er, das ist Kritik-Einfallstor. Also ich verstehe es so, dass er hier die These der drei umdreht und sagt, er weiß, Stefan weiß eigentlich besser, was die drei ausdrücken wollten und was sie wirklich ausdrücken, ist vielleicht eher so, dass sie diese Ablehnung zum Ausdruck bringen, eine großen Einigung, dass wir uns jetzt alle auf diese Liberale geeinigt haben. Aber ja, nicht ganz klar. Und was ich hier nur merkt, vielleicht, dass ich hier aufgespeedet habe, hier, ja, so aufgeputscht. Und habe auch meinen Podcast oder den Podcast der Zweiter aufgeputscht, weil Stefan das ja immer so gern anpries im Aufwachen-Podcast, dass er Podcast mit zweifacher Geschwindigkeit oder dreifacher auch hört, wenn es ganz langweilig ist, wie dieses Thilo-Interview mit Seehofer, was glaub, wo gar nichts bei rumkommt. Und deshalb mache ich das jetzt auch so. Und das hier ist nur 1,4-fache Geschwindigkeit. Das geht noch ganz, aber wir müssen halt schnell durchkommen, Leute. Wir haben nicht viel Zeit. Komm, mach weiter.
Im Ende der Geschichte politische Kritik und auch wirtschaftliche Kritik. Also Kritik allgemein. Eigentlich nur noch anhand von so Defiziten in der Umsetzung des sich durchgesetzten liberalen demokratischen Modells haben. Und gar keine Systemfragen mehr stellen. Niemand fragt mehr, wäre nicht auch eine andere Welt möglich und so weiter. Eine andere Welt ist denkbar. Nee, ist sie nicht mehr. Sondern wir haben uns jetzt irgendwie alle kollektiv geeinigt auf die liberale Demokratie und doktern nur noch an ihren Defiziten so ein bisschen rum. Und das war ja auch lange so, bis es jetzt eben. Und da markieren sie ja dann 2016, das wird ganz interessant, dieses Jahr ist ja nun echt nicht ohne. Und Hegel und Marx spielen bei Fukuyama eine größere Rolle noch, als sie jetzt in dem neuen Buch nochmal aufgegriffen werden. Denn die Geschichte als Geschichte von Kämpfen. Und dann dieses Syntheseargument, wo dann Fukuyama, oder muss man sagen, die drei Autoren jetzt Fukuyama nochmal so deuten, naja, Kommunismus, Kapitalismus und dann synthetisiert sich das zu Konsumismus. Also wir gehen alle nur noch einkaufen und kritisieren dann irgendwie, dass die Butter nicht, was weiß ich und so, ne? Wir haben dann alle noch die Kritik an den einzelnen Sachen, aber so richtig Systemfragen stecken da nicht drin.
Es ist eine Verbraucherdemokratie und genau. Gewählt wird am Supermarktregal.
Genau, wenn es uns schlecht geht, dann weil wir schlecht versorgt werden und da müsste man ja mal was ändern an den Idealen, die wir ja eigentlich schon durchgesetzt haben. Und Menschen suchen grundsätzlich nach Wohlstand und Freiheit. Das ist so Fukuyamas großes Einfallstor. Er glaubt, Nationalismus und Religionen werden bedeutungslos. Das war natürlich dann schon ab dem 11. September 2001 anders. Diese Art der, nicht Politisierung, sondern Polarisierung, sagen wir mal so. Das ist dann verschiedene
Genau, und hier noch kurz eine Anmerkung. Ja, deshalb mit dem Faschismus, den die USA da verbreiten, weil das ist so gewalttätig. Also jetzt nicht mit dem 11. September selbst. Folgen wir da mal der offiziellen Narration und sagen, das waren Islamisten, die da die Tower zum Einsturz bringen und so weiter, diesen Terrorakt vollziehen und planen und exekutieren. Aber was die USA dann vorhin macht, das sind natürlich imperialistische Angriffskriege, aber nicht nur imperialistisch, sondern imperialistisch ist ja, was wir als BRD machen, mit unserer Wirtschaftspotenz die anderen flachlegen, gegen ihren Willen. Und was die USA machen, aber dann mit direkter Militärpotenz und mit direkten islamistischen Truppen dann anhören, wie in Afghanistan damals in den 80ern schon die Mujahideen. Das ist dann eben faschistische Politik, wenn man sich auf solche reaktionären Elemente stützt, die ausrüstet, die motiviert, Gewalt anzuwenden. Und das sind dann eben nur nützliche Idioten, die da an der Front zu Tode kommen. Aber die wirklichen Faschisten sitzen dann eben im Pentagon, die so eine Politik verfolgen. Gut, hier noch kurz ein, weiß gar nicht. Weiter dann.
Schneisen ins gesellschaftliche Leben gab. Und hier tauchte in diesem Wikipedia-Artikel ein Text, ein Satz auf. Der ist mir gestern auch schon bei Twitter rausgerutscht, weil ich ihn wirklich unglaublich fand. Ich lese ihn mal im Original vor und schlage danach nur eine Änderung vor, die ich bei Twitter gestern auch schon mal markiert habe. Also, das Buch wird vorgestellt, man liest diesen Wikipedia-Artikel und dann beginnt plötzlich dieser Abschnitt. Nach Fukuyama läuft es auf eine Gesellschaft hinaus, die ihre nach wie vor existenten aggressiven Energien nicht schöpferischer Arbeit, sondern im leeren Formalismus von Sport jeglicher Art verausgabt. Es bleibt die Fallhöhe, zurück zum Krieg zu degenerieren, allein aus Langeweile. Dafür sollte aber insbesondere der Erste Weltkrieg abschreckendes Beispiel sein. So, Zitat Ende. Wir sind gerade an diesem Punkt, in dem uns alle nochmal Christopher Clarks Die Schlafwandler zeigen.
Genau, das ist sehr schön. Die Schlafwandler, dieses Buch, das habe ich auch nicht gelesen, aber kenne ich so ungefähr, was es aussagt, dass man da so am Rande des Traumes reingewandelt ist in den Ersten Weltkrieg. Und auch sehr interessant von Karl Kraus, dieser Reporter damals sagte, ja, das war eben schon damals die alternative Realität, die Fake Facts, die den Krieg in Gang gebracht haben, mit dem deutschen Bombenabwurf, französische Bomben sollten angeblich über Nürnberg abgeworfen sein, aber das war ein völliger Fake, hat nicht gestimmt, aber genau darauf gründete dann die deutsche Kriegserklärung an Frankreich. Und Kraus sagte, ja, ich habe gesehen, wie Bomben, die niemals abgeworfen wurden, dadurch eine Wirkung entfalteten, dass ja die Nachricht aufkam, sie wären abgeworfen worden. Also die Nachricht ist mächtiger als die eigentlich physische Realität. Und die Nachricht bringt die physische Realität erst hervor und formt sie vor, prädestiniert sie. Gut, und ja, wegen dem Sport, da ja, kann man leicht degenerieren. Und das ist genau mein Punkt, worauf wir heute auch kommen müssen, dass auch mit diesem Metzger-Museum in Verbindung, dass man eigentlich diese Sehnsucht hat nach dem wilden Leben, urzeitlich in diesen Zeiten, als wir Barbaren waren, früher diese Horden der Germanen hier durch die Wälder gerannt sind, da ja, konnte man vielleicht doch noch besser leben, auch wenn man früher gestorben ist, aber ja auch nicht jeder so früh gestorben ist. Klar, da wurde mal einer krank und ist dann gestorben, vielleicht auch an Erkältung, Lungenentzündung und so weiter, ohne Medizin, oder Frauen sind bei der Geburt sehr häufig gestorben und dann ja, aber trotzdem war die Lebenserwartung ja so niedrig, weil das dann für den Durchschnitt galt. Aber es gab ja trotzdem Leute, die 60, 70 Jahre alt wurden. Und ja, mir geht es einfach darum zu sagen, niemand kann ja beurteilen, ist das heutige Leben jetzt besser oder das von damals? Also wir können nicht einfach sagen, ja, nur weil die Lebenserwartung heute höher ist. Nee, sondern nee, das ist halt genau kein Argument, das nackte Leben, das reine Fortpflanzen des Lebens Tag für Tag, dass ich das fortpflanzt, dass du nochmal aufhörst. Nee, sondern was liegt da wirklich drin von der Qualität in diesem Leben? Und das könnte damals noch mehr gewesen sein, dieses Wilde, dass man sich aufs Spiel setzt, wirklich Skin in the Game hat, wie Nassim Taleb schreibt, dass man ja sich selber da einbringt. Und ja, heute haben wir eben nichts mehr, sind so ausgebeutet vom Kapitalisten als Lohnarbeiter, aber hing dann noch vertraglich Citoyen-mäßig was zugesichert und uns wird gesagt, ja, halt dich nur daran, dann geht's dir nicht so übel, dann darfst du auch ein bisschen was abhaben von der Medizin und vom Wohnraum, darfst deine Familie haben, aber das, dieser abgesteckte Bereich, das kann nicht das Wahre sein, wie in der Urhorde, damals auch mit der Polygamie, Engels zufolge. Und das war einfach das wahre Leben, glaube ich, ja. Gut, aber genau diese Ausführung von mir begründen, das ist kein faschistischer Wunsch zu sagen, ja, es sollte auch mal wieder hochhergehen, also dieses Leben kann hier nicht der Endzustand sein, wir müssen auch für ein besseres Leben zumindest kämpfen und auch der Sozialismus ist irgendwie der Wissenschaftlichkeit und dem Fortschritt der Modernität verpflichtet und ist ja kein Rückfall ins Barbarentum. Leider, könnte man vielleicht sagen, oder zumindest, ja, es ist auch noch diese Industriegesellschaft, die einen so entfremdet. Aber allein der Kampf dafür ist ja auch schon was Wertvolles und wird auch wieder teils barbarische Zustände hervorrufen, die aber im Gesamtkontext dann doch noch deutlich friedvoller und entwicklungsfördernder sind als der heutige Entwicklungszustand der Menschheit, der hier so essentialisiert wird von Stefan. Ja, ja, da haben wir uns geeinigt, die eigentlich durchgesetzten Ideale müssen mal effizienter angewandt werden. Genau, und es ist also kein faschistischer Wunsch, man kann da aber tatsächlich leicht rein degenerieren, dass man jetzt sagt, jetzt ein Krieg wäre auch mal wieder was Nices. Und ja, aber das ist diese Situation, da habe ich auch keine Lösung, weil ich es ja auch sehe, wie der Sport die Massen begeistert, bei gewissen Freunden, jetzt nicht bei mir selber so, aber doch, wenn ich selber mal wieder Fußball spiele ab und zu, dann merke ich es auch so wichtig, wie da zum Tier wird oder man da so was ganz Urtümliches erlebt. Und es ist aber merkwürdig, dieser reine Zuschauersport, Fußball, wo der Zuschauer dann da ganz abgetrennt ist vom eigentlich Aktiven, dem Spieler. Und ja, irgendwann will er da halt auch mal zum Schuss kommen, will halt auch mal sagen, jetzt bist du wieder gefreut als Teil des Volkes. Und das kann ich mir schon vorstellen, diese Eingliederung wieder in die Armee, wie dieser konservative Freund auch sagte, er würde ja für Deutschland kämpfen. Ja. Also, da sind wir nicht so weit weg davon. Und das ist in einer gewissen Weise bedrückend, aber andererseits auch nicht, da wir kommunistisch in die revolutionäre Situation kommen müssen, von der wir wissen, dass sie extreme Härten mitbringen wird, weil die Leute sonst einfach nicht aufzurütteln sind. Die bourgeoisen Medienapparate, Ideologieherrschaft, die ist viel zu stark, um in so einer Situation wie jetzt, wo materiell alles noch relativ normal läuft, Gaspreise hin und her, da werden die Leute nie zu so einer Überlegung kommen, werden sich nie dafür begeistern lassen. Und das ist ja schade, aber trotzdem müssen wir eben dahin kommen und sagen, ja, da muss man jetzt auch keine Angst davor haben, sondern je schneller, desto besser müssen wir dieses Tal durchstreiten, wo dann die Revolution möglich ist und dann kann es hoffentlich auch wieder aufwärts gehen. Und gut, damit nun weiter.
Um darauf hinzuweisen, wir haben es auch von dem 100-Jährigen gehört, den du gespielt hast, deinen Namen vergessen.
Troller, ja.
Weltkriege beginnen immer klein, aber dann wird halt irgendwo eine Grenze überschritten und dann denkt sich irgendwer, ach, der unterstütze ich auch nochmal und dann denkt sich jemand, ach, nein, den unterstütze ich dann auch nochmal und zack, ist es ein Weltkrieg. Wir sind also irgendwie doch in so einer Region gerade angekommen, bei der wir von der Fallhöhe zurück zum Krieg zu degenerieren, also das passiert ja gerade, wir degenerieren ja wirklich gerade zum Glück, nur es ist nicht der Sport, an dem wir unsere Kräfte verschwenden, sondern es ist Social Media.
Sport war ja gar nicht möglich.
Genau.
Sport war nicht möglich, die Leute blieben zu Hause.
Zum Beispiel.
Und da sind die Sportvereine nicht da, aber das Problem ist ja ohnehin schon, dass die sozialen Medien auch schon vor Corona extrem dominant waren. Ja, und lies doch bitte noch einmal diese Stelle vor und sag, das schiebst nur ein mit dem Social Media, dann wird okay. Das nämlich nochmal richtig klar.
Genau, dann lesen wir den kleinen Abschnitt nochmal. Also, nach Fukuyama läuft es auf eine Gesellschaft hinaus, die ihre nach wie vor existenten aggressiven Energien nicht schöpferischer Arbeit, sondern im leeren Formalismus von Social Media jeglicher Art verausgabt. Es bleibt die Fallhöhe, zurück zum Krieg zu degenerieren, allein aus Langeweile. Dafür sollte aber insbesondere der Erste Weltkrieg abschreckendes Beispiel sein. Und man erschrickt so ein bisschen, wenn man das liest.
Ja.
Also es ist nicht gut. Und da wir jetzt einen Krieg haben, Fukuyama hat am 20. März noch mal ein Interview gegeben, ganz aktuell, wo er, das heißt ein Interview, es war ein Text, in dem Zitate von ihm auftauchen zu den Krieg noch nie so ernst hatte von ihm auftauchen zu den aktuellen Stellen und die Polarisierung des US-Wahlvolks. Ich habe die Situation seit dem amerikanischen Bürgerkrieg noch nie so ernst gesehen. Also die Polarisierungen, die Systemstreite sind zurück seit 2016. Wir haben es mit einer grundlegenden Verfassungskrise zu tun und sich von den Ukrainern inspiriert zu sehen, become a sport. Wurde eine sportliche Herausforderung. Ich fand es ganz interessant, weil da wieder der Sport auftaucht, ja. Wie vorher schon. Und das ist so bei uns im Westen, fügt er nochmal an. Also ja. Diese Unterstützung der Ukraine, gerade wenn wir aber ich wollte wieder per DM nochmal so einen Hinweis gekriegt. Zelensky hat sich heute in so einem Symbol auf dem T-Shirt gezeigt, irgendein Raketending. Sehr viele Leute wissen, was es damit auf sich hat. Ich habe es mir noch nicht genau angeguckt, aber es finden so Identifikationssachen gerade wieder statt, wo dann auch so Star Wars-mäßige Hintergrundkulissen zum Denken einfach abgerufen werden. Und ja, wir kämpfen jetzt alle irgendwie gegen so einen Todesstern aus Russland.
Ja, genau. Todesstern oder Totenkopf halt, wie die SS-Division Totenkopf. Diese Abzeichen werden ja auch gern getragen in der Ukraine. Gut. Und ja, ich glaube, jetzt kann ich wirklich vorspringen. Subjekt zur Freiheit, zur Sonne. So. Und ja, das war schön. Das war sehr treffend, was Fukuyama da sagte über das US-Wahlvolk, diese Spaltung. Deshalb auch immer wieder meine Hinweise, als ich über den Machthaber und so weiter twitterte. Und dieser dezente Hinweis ist schon wichtig. Also wir dürfen vielleicht auch nicht zu viel eingreifen. Vielleicht ist diese Intervention, müssen wir auch gut abwägen, wie greifen wir da überhaupt ein in den USA, weil die auch schon so selbst ganz gut dabei sind, sich zu zerlegen. Und das ist ja was Positives, was uns wiederum in diese revolutionäre Situation kommen lässt. Und also vielleicht auch lieber nicht zu viel, sonst können die noch aufs Ausland zeigen, da den bösen Feind im Äußeren, sondern einfach sagen, nee, lassen wir die Dinge ihren Gang gehen, die Verfassungskrise ist da oder ist nicht mehr weit. Und ja, also es ist beängstigend auf jeden Fall, ja, aber auf der anderen Seite auch dieses Fleischliche, man will es wieder langsam. Man will einfach sagen, diese Welt, die ist ja so brutal, es stemmen ja viele Menschen, es gibt so viele Kriege und warum soll dieses Fleischliche, dieses Blut dann nicht auch wieder in unseren westlichen Ländern sichtbarer und erfahrbarer werden, wenn wir sowieso schon die ganze Zeit die Hauptschuldigen an diesem Weltzustand sind? Es wäre irgendwie logisch, es wäre jetzt irgendwie an der Zeit. Gut, jetzt springen wir zur Minute 24:30.
Liberalität und wir wollen unsere religiöse Freiheit weiter ausweiten. Das heißt also, die Freiheiten, die da sind, werden also immer wieder neu definiert. Freiheit ist also deshalb für jede demokratische Bewegung ein fundamentaler Begriff, weil diese Freiheit, also die Tendenz des Menschen zur Freiheit, dass man nicht sich als Untertan einfach begreift, wie es vor der Französischen Revolution üblich war, das ist etwas, was also die Geschichte immer wieder in Gang setzt, aber zu ihrem Ende insofern führt, als diese, wir schaffen eine Freiheit und dann ist Ruhe, natürlich immer mitschwingt. Also dass man sagt, und dann ist gut, dann müssen wir nicht mehr kämpfen, aber das bleibt natürlich. Und
ja, genau. Und so wie ja Dietmar Dat sagte, damit auch du nicht mehr kämpfen musst, deshalb kämpft man als Kommunist für die Abschaffung aller Kämpfe. Aber da sind wir heute noch sehr weit davon entfernt. Und von Freiheit zu faseln ist überhaupt lächerlich. Also es ist heute keine Freiheit vorhanden, sondern es kann wirklich nur so ein Endzustand sein, was Lenin dann beschrieb. Ja, in diesem Endkommunismus, da werden sich die Menschen daran gewöhnt haben, da wird Demokratie herrschen und jeder wird die Gesetze der Tora, des Koran oder des Konfuzius einhalten, weil das sind eben die Religionen, wo sich die Menschen seit Jahrtausenden daran orientieren und gewöhnt haben. Aber dass sie das von selber einhalten, dazu wird es dann eine längere Vorbereitungszeit brauchen des Sozialismus, der dann auch noch autoritär ist. Und ja, dann weiter hier, Freiheit, aber ja, Freiheit, also sind wir hier in der Freiheit? Man ist eben so degeneriert. Also ich kann nicht frei sein. Was soll das sein? Man ist belastet durch den Citoyen-Mensch und durch diese Reibung des Citoyen mit dem Vulgären. Man weiß eigentlich, man ist nur ein biologisches Lebewesen und man braucht einfach nur Geld, um zu überleben. Dann kann man sich alles leisten. Auch unmoralisch zu sein, auch Verbrechen zu begehen. Der Anwalt wird dann immer rausfahren aus dem Gefängnis. Aber gut, es ist diese Reibung, aber eigentlich bist du doch Citoyen, sagt uns der BRD-Staat. Du hast hier deinen Reisepass. Du bist doch eingeordnet und so. Aber nein, das ist Quatsch. Das ist genau diese Freiheitslüge, diese Erzählung. Ja, wir sind tiefgreifend geknechtet. Und die Knechtung zeigt sich am besten darin, wie solche Leute, die ebenso geknechtet, die mindestens ebenso geknechtet sind wie ich, das dann begreifen als die absolute Freiheit, ja, ist es schon der Endzustand der Freiheit, ist nicht ganz klar, wovon ist ja eigentlich die Rede?
Sie sagen dann auch, wir wissen, dass jedes Regime der Neuzeit, das die menschliche Freiheit nicht in sein kollektives Leben integriert, begrenzt und partiell sein wird. Ein Satz, der mir eigentlich am meisten Hoffnung gegeben hat, denn natürlich ist auch ein Regime Putin nicht ewig. Denn ja, das ist gerade eines, das...
Genau, auch mir gibt es Hoffnung. Natürlich ist auch ein Regime Merkel oder Scholz nicht ewig. Es beschränkt unsere Freiheit so massiv. Und ja, natürlich wird der Mensch Stein weiter streben und sagen, aber wir müssen wenigstens diese Idee, auch wenn sie noch so fern ist, wie in dem, was Lenin da formulierte, müssen sie wenigstens ins Auge fassen und sagen, das kann nicht sein, dass wir so verarscht werden. Gut.
Die Freiheit ganz erheblich beschneidet. Jetzt ist das noch nicht so totalitär, wie wir das aus dem 20. Jahrhundert unter Stalin oder so kennen.
Ja gut, dazu muss man natürlich nichts mehr sagen. Das ist einfach nur dumm, degeneriert, wer so über Stalin spricht. Er hat sich disqualifiziert als Kommunist und da ist auch keine... Naja, es ist... Man kann ja über Detailfragen diskutieren, wie viele Tote hat die Kollektivierung verursacht und so weiter. Was war da genau los? Wie sinnvoll war diese oder jene Maßnahme? Aber wer so über Stalin spricht, die bürgerliche faschistische Propaganda übernimmt, der ist einfach ein strunzdummer faschistischer Knecht. Knecht des Faschismus. Ja, vielleicht nicht selber Faschist, aber gut, da rede ich mich in Rasch, aber weiter.
Aber wir können da ganz klar beobachten, die Freiheit wird bekämpft, aber es ist auch in der russischen Bevölkerung der Drang der Freiheit da. Auch die Französische Revolution wurde quasi auch von den Russen durchgemacht, wenn man so möchte. Und auch da wird sich das in eine Richtung entwickeln. Und ich glaube sogar auch in China, nur wahrscheinlich mit längerer Zeit oder so, aber dieses grundsätzliche Subjekt, das hin zur Freiheit strebt, ist eines, das immer wieder hinstreben will zum Ende der Geschichte, aber damit auch immer wieder das Ende des Endes bedeutet.
Ja, also jetzt hast du China angesprochen. Ich nutze das mal als Aufhänger für einen Punkt. Die kommen auf Hegel zu sprechen. Die Französische Revolution hat den Menschen mit der Freiheitsidee infiziert. Egal an welchem Ort, egal in welchem Regime er später lebt. Die Geschichte ist geschrieben, der Französischen Revolution. Man kann sie nachlesen und sozusagen die Idee von Freiheit entwickeln. Und das wiederholt sich mit dem Mauerfall, dass nämlich die Bürger ihren Politikern sagen, nee, Herr Kennedy, ich will nicht wissen, was ich für mein Land tun kann, sondern umgedreht jetzt. Ich will jetzt Wohlstand. Also diese Idee von Freiheit war da schon Jahrhunderte gesetzt und die Idee des Wohlstands kommt dann noch dazu. Die wurde ja sozusagen den Ostdeutschen so richtig reingeimpft. Du kriegst Begrüßungsgeld und kannst natürlich Karriere machen. Also sind erstmal 3 Millionen junge Frauen rüber und haben in Bayern, in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen Wohlstandskarriere gemacht, von denen natürlich auch die Zurückgebliebenen so, ah ja, so kann man also auch leben. Wohlstand ist jetzt sozusagen das Ziel. Und jetzt haben wir ja bei Sendel schon gelesen, wie sehr dieses Bildungsversprechen, jeder kann am Wohlstand teilnehmen, man muss sich nur ordentlich anstrengen und so weiter, so die Irre führt, das ganze Leistungsprinzip. Und jetzt an China sehen wir ja wieder, dass da Tauschgeschäfte stattfinden, dass die Menschen wirklich einverstanden sind damit. Ich lasse mir meine Freiheit gerne nehmen, wenn ich damit das Versprechen bekomme, in die Mittelschicht aufzusteigen. Genau das ist ja das Programm von Xi.
Ja, ich hätte dann gerne mal gewusst, was ist genau diese Freiheit, die in China beschränkt wird. Also ich würde es einfach gerne konkreter machen. Ich schwurbel hier ja auch immer wieder rum. Das ist nämlich ein sehr interessanter Punkt, was mir dann auch klar wird, wenn man da so in dieses Fahrwasser gerät mit den Menschenrechten und so weiter. Was ist das? Aber deshalb versuche ich das immer wieder auszuformulieren. Was mir ganz wichtig war, diese Formulierung Schutz vor staatlicher Willkür. Ja, das ist irgendwie so, dass man dieses juristisches System hat. Und wenn es so bergab geht, wie in Argentinien jetzt das Land ökonomisch im freien Fall ist, dann ist ja klar irgendwie, ja, dieses Juristische muss auch irgendwie noch finanziert werden. Aber ja, zumindest gibt es das ja noch. Aber es ist klar, dass das dann auch unter Druck gerät, den ökonomischen Mächten nachgelagert ist. Und klar, Argentinien ist immer noch ein Rechtsstaat, ist immer noch ein demokratischer Staat, auch wenn das natürlich nur heißt, dass ein kapitaldiktatorischer Staat ist und eigentlich es besser wäre, es hätte eine sozialistische Verfassung. Aber ja, was ich meine, das ist immer noch auch jetzt nicht vergleichbar, ist ökonomisch extrem abgeschlagen, aber noch nicht so wie irgendeine afrikanische Diktatur oder auch Aserbaidschan, was sehr autoritär ist, wie es heißt. Nun gut. Und genau, ich will einfach diese Frage stellen, was ist das genau in China, was soll das sein? Die Freiheit wird irgendwie beschränkt. Also, so wie ich es sehe, lässt sich hier genau das Diktum des Aufhören-Podcasts anwenden. Mit der Flüchtlingskrise 2015, das war eine nie stattgehabte, eine Krise, die nie stattgefunden hat, sondern die so medial inszeniert wurde und darum wiederum Wirkungen in der Realität entfaltet hat, zum Beispiel, dass dann Flüchtlingsheime brennen, angezündet werden, Menschen sterben oder sich die Stimmung generell aufheizt und dass dann gehetzt wird und nicht nur in der AfD und so, sondern auch natürlich in den ganzen Ämtern. Ich glaube, das eigentliche Problem in diesen Bundesbehörden, Landesämtern und so weiter, die diese Aufnahme der Flüchtlinge regeln oder auch ganz andere, ganz alltägliche Sachen, Arbeitserlaubnis und so weiter, dass da dann so eine eher latent ablehnende Haltung reinkommt und gesagt hat, das kann ja wohl nicht sein, wenn die Regierung hier nichts macht, dann müssen wir hier halt eingreifen. So wie Stefan es sehr schön sagte, soziologisch ja, der Chef, der kann die Mitarbeiter gar nicht überwachen, sondern es ist soziologisch gesehen so, die unterwachen den. die können einfach sabotieren, wenn sie sagen, nee, das passt mir nicht, was der Chef hier sagt. Und genauso ist es, glaube ich, wenn durch die Medien diese Stimmen gestreut wird, ja, wir werden hier überrannt, also es ist wirklich so, die barbarischen Horden brechen hier über die bayerische Grenze ein. Wir sind hier kurz vorm Aussterben, der Genozid droht eigentlich. Ja, also dieses rechtslastige Framing, was dann in den Tagesthemen nicht so, nicht so demagogisch, aber genauso in diese demagogische Richtung gehend ausgeführt wird, dann denken sich die Leute in die Amtsträger, die dort arbeiten, na gut, da muss ich halt hier meine vaterländische Pflicht erfüllen und dafür sorgen, dass dieser Antrag hier ein bisschen verschoben wird. Und das ist eben so, wie es da hieß im Alias-Podcast von einem Kommentator, dass da irgendwie die Behörden gegeneinander arbeiten. Die eine will den integrieren, die andere will den abschieben und so weiter. Das ist eben das, was dann zustande kommt. Gut, und genau, ich will das nur ganz klar ansprechen mit China. Also ist es wie mit der Flüchtlingskrise, die Freiheitsbeschränkungen in China sind inexistent, wenn wir nicht ständig mit den Medien hinschauen würden. Dann würde niemand, kein Chinese, wenn er nicht dieses westliche Medienangebot ständig vor der Nase hätte, dass ihm sagt, du hast es hier so schlecht, deine Menschenrechte, die französische Revolution ist gar nicht in China institutionalisiert, im Gegensatz zum Westen. Wenn er das nicht vor der Nase hätte, dann würde der Chinese auch gar nicht auf die Idee kommen, dass ihm irgendwas fehlt, sondern würde sagen, wow, ja. Oder ja, es ist ja auch da ein ganz entfremdetes Leben, sage ich, diese industrialisierte Gesellschaft, das entfremdet Menschen, das ist wirklich, was ich meinte, das ist schade, da verausgabt man sich dann in leeren Formalismen wie Sport oder Social Media. Und das ist ja in China auch ganz extrem, diese Handysucht, habe ich gelesen, dass die Leute da wirklich durch die Straßen gehen, auf ihr Handy starren, auch die Straße überqueren. Es irgendwie viel markanter, viel herausstechender nochmal ist als in westlichen Ländern, wo die Leute ja auch so Handy-Smartphone-Zombies sind. Aber da ist irgendwie nochmal extrem. Also ja, die haben sich auch dem Western Way of Life ganz angepasst und ganz ausgeliefert und das ist kein so guter Weg. Aber ja, trotzdem, aus dem gesamthistorischen Kontext lässt sich verstehen, es ist trotzdem eine sehr große Errungenschaft, was hier in den letzten 60 Jahren geleistet wurde in China. Und ja, also den Leuten würde wirklich, es würde niemand irgendwas auffallen, dass irgendwas nicht passt oder so. Klar, es gibt in jedem Land Unterdrückung und Sachen, die schlecht laufen. Aber ich glaube, es ist wirklich genauso mit der Flüchtlingskrise. Und ja, wie gesagt, ich würde es mir einfach wünschen, da aufgeklärt zu werden von Stefan, wenn es immer heißt, ja, China, Menschenrechte, dann würde ich mir das einfach wünschen zu sagen, was ist das genau? Was ist hier eigentlich gemeint? Ist es die Freiheit des Kapitals? Genau das ist nämlich, was da unterdrückt wird und was auch richtig ist, das Unterdrückte, die Freiheit des Kapitals, sich überall hinzubewegen und zu sagen, ich investiere hier und da oder ich crashe die ganze Wirtschaft. Nein, sagen die Chinesen, da hält die Partei den Daumen drauf und sagt, hier, jetzt Immobilienkrise, klar, da müssen wir schauen, wie machen wir das? Aber nicht so zynisch wie bei uns, dass gesagt wird, ja, in der Bankenkrise, da hauen wir die Banken halt mal raus, bürden die Schulden dem Staat auf, aber sonst dürft ihr weiter eure Privatgewinne einfangen. Ja, und in China gibt es natürlich auch Privatgewinne, aber es ist trotzdem ganz klar die höchste Macht, Lenkungsmacht, eben die kommunistische Partei. Und das ist was anderes als das hiesige Modell, wo Seibert sagt, ja, wir vertrauen darauf, der Vorstand eines jeden DAX und sonstigen Unternehmens wird eine sinnvolle Strategie verfolgen, weil es ja ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist. Und das ist eben das Gute. Im Gegensatz zum Sozialismus, der kann eben nicht funktionieren. Das ist, ja, da paraphrasiere ich ja auch schon wieder den Zeitgeist, was nicht so gut ist, weil dann wird ja gar nicht klar, dass das nicht meine Haltung ist, sondern ich diese Haltung hier desavouieren will. Aber gut, wie dem auch sei. Weiter. Oder wo sind wir hier eigentlich? Ja, ich weiß gar nicht, ob es noch so interessant ist, aber der wirklich wichtige Teil kommt erst später. Jetzt noch hier kurz.
Dass er da fährt. So, und jetzt hast du, also das ist sozusagen Wohlstand in China, und jetzt hast du die Abtreibungsdebatten, die ja nun wirklich gerade mega heikel werden in Amerika, wenn jetzt dieses 50 Jahre alte Gesetz, dass Frauen allein über, wie soll man sagen, Privatsphäre ein Recht auf Abtreibung zugesteht, gekippt wird und dann 26 Bundesstaaten breitstehen und sagen, ja, wir haben ja schon Gesetze, die jegliche Abtreibung verbieten, selbst im Fall der Vergewaltigung oder sonstiges, dass wir hier es auch wieder mit krassen Freiheitseinschränkungen zu tun haben. Ich würde nicht mal so sehr sagen, dass diejenigen, die das befürworten, selbst Freiheitsverteidiger sind. Also, dass sie sagen so, ich will meine Freiheit, nämlich, dass Gott hier einfach walten darf, wie er will. Und wenn er da ein Kind hinwirft, dann muss das gerne gedeihen. Ich würde nicht mal sagen, dass das unter Freiheit läuft, sondern dass einfach Freiheit hier wirklich in Gefahr ist. Einfach, egal aus welcher Richtung. So. Und die Frage, die sich ja echt so ein bisschen stellt, können wir mit Wohlstand alleine, aber dann ohne Freiheit? Also, so wie in Amerika oder dann eben jetzt in China und so weiter, ist das ein Modell? Und da muss man echt sagen, nee. Das würde nicht reichen. Menschen brauchen irgendwie auch Freiheit. Aber sie kommt gerade wirklich unter die Räder. Und irgendwo da, in dieser Gemengelage, und deswegen ist mir das auch ein bisschen unklar in dem Buch, irgendwo da ist ja dieses Ende des Endes der Geschichte. Also wo die großen Kämpfe, die großen Systemstreite, da wo man auch wirklich mal was opfert, wo man zum Beispiel sagt, ich bin bereit, Wohlstand zu opfern, wenn wir nur wieder auch für Freiheit kämpfen können. So, ne? Irgendwo da scheint ja dieser Wunsch zu sein, dass jetzt ein Ende des Endes der Geschichte aufblitzt.
Mhm. Aber ist das Ende des Endes nicht in gewisser Weise viel kleiner? Wir denken jetzt natürlich gleich wieder an so etwas wie einen neuen Kalten Krieg und dann...
Ja, jetzt habe ich glaube verstanden, was Stefan vorher auch meinte. Deshalb diese drei Autoren, ein Brasilianer, zwei Engländer, sind ja auch aus der linken Blase, der Linksradikalen und stellen den linksliberalen Konsens in Frage, wie es da hieß. Und deshalb sagt Stefan, sie wünschen sich eigentlich das Ende des Endes der Geschichte. Genau, dass jetzt dieser Konsens weg ist, pulverisiert ist und gesagt, man könnte, um für mehr Freiheit zu kämpfen, wenn wir auch bereit, Wohlstandseinbußen hinzunehmen. Und das ist genau dieses stalinistische Programm. Ja, in dieser Zeit des Aufbaus, da wird es vielleicht auch Wohlstandseinbußen geben. Kein Stalinist sichert zu oder behauptet, dass es sich direkt nach der Revolution wird besser leben lassen und vor allem nicht nach den heutigen bürgerlichen Kriterien des Wohlstandes. Das schrieb Marlon Grunder so wunderbar in seinem Buch. Und trotzdem muss dieser Weg aber gegangen werden und es ist schon heute ein Weg, der uns befreit, der mich hier befreit, wie ich ganz klar spüre, indem ich allein diese Theorie ausarbeite. Und das ist schon was wert, einfach, das ist schon genau dieses Ende des Endes der Geschichte, dass man sich jetzt nicht mehr mit diesem Konsens zufrieden gibt und einrichtet. Und dass man sagt, ja, wir sind ja bereit, auf was zu verzichten, wenn es nur wieder eine politische Idee geben kann. Und Freiheit, ja, das ist auch nur so ein Buzzword, das ist ja auch, muss ja auch gar nicht schlecht sein, sondern das genau wie das Leninsche Demokratie oder die alten Werte der Religion, die tradierten Überlieferungen der Moral. Und genau, das ist genau so eine Utopie, die ja auch grundrichtig ist, die irgendwann erreicht werden kann. Und eher witzig ist dann diese Nichtbezugnahme auf Covid, wo diese Freiheitsdebatte ja so im Mittelpunkt stand. Und ja, dieser Freiheitsentzug, dass der nicht mit den westlichen Covid-Regimes in Verbindung gebracht wird, sondern jetzt mit Putin und Xi, ja, das ist immer wieder diese Blindheit. Auf einem Auge ist man eben blind. Da wo es der herrschenden Klasse passt, schaut man eben hin, weil man beherrscht sein will, um seine Treue zu signalisieren, um zu sagen, ich habe mir weiter ein Stückchen vom Wohlstand verdient, darf mir ein Stückchen abschneiden von der Torte. Und Stefan, höre ich hier aber raus, sehnt sich eigentlich auch nach diesem politischen Kampf und will sagen, ja, ich verzichte auf mein Törtchen. Aber ja, dann müsstest du halt auch mal da... Wie auch immer, habe schon vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt machen wir nämlich weiter. Verdrängt, ja, es ist zu traumatisch hier, mein Podcast-Vater zu hintergehen, zu kritisieren. Jetzt nämlich kommt die eigentlich so wichtige Stelle und die wird jetzt so delikat und ich weiß, kann es gar nicht fassen vielleicht. Deshalb stelle ich hier das Tempo mal auf 1, ganz normales Tempo, damit ihr das auch in Ruhe anhören könnt. Und ja, jetzt kommen wir hier zu 1 Stunde und 8 Minuten. Wobei, ich finde, jetzt habe ich mich schon so daran gewöhnt an das schnellere Tempo. Ich lasse es mal, oder stellen wir es auf 1,2. Ja, jetzt aber.
Argumentation und das, was bei uns einfach Nachrichtenthema nicht so im Blick, aber... So wie wir jetzt über Olaf Scholz gesprochen haben, dass wir einfach sehen, anhand eines Textes, der macht keine populistische Politik, der leitet uns, der verführt uns nicht zu so einer Antipolitik, bei der wir einfach kritisch daneben stehen und uns wieder selbst geißeln und auf Twitter nur mit Zynismus überschütten, das sagen sie ja auch. Die Abkehr vom Zynismus ist erstmal das Allerwichtigste, um überhaupt so einen Pfad zu finden zu den neuen Debatten. Und mit neuer Debatte ist dann eben das Ende des Endes der Geschichte gemeint, dass es jetzt wieder was zum Streiten gibt, eine neue Anerkennungs- und Triebfedern und die, also das einfach wieder sozusagen jeder mit Skin in the Game an der Debatte teilnimmt und nicht einfach nur Jux und Tollerei und Dank-Culture auf Twitter ausbreitet. Und ich finde, Olaf Scholz macht uns gerade ein krasses Angebot, uns mit Politik auseinanderzusetzen, bei der wir anders als die Amerikaner und die Briten nicht als erstes sagen, am liebsten wird man erstmal das ganze System über den Haufen werfen, sondern er macht bewusst antipopulistische Politik. Klar, keine großen Entscheidungen, er lässt aber eben die Handwerker da werkeln. Habeck macht sein Ding, Baerbock macht ihr Ding, sie fährt jetzt wohl nach Kiew, stellvertretend natürlich für Olaf Scholz dann und so weiter und so fort. Und ich finde, in diesem Buch steckt für uns Deutsche so eine Lehre drin, wenn wir die politische Debatte weiter so führen, wie wir es jetzt gerade führen, könnten wir es in 5 oder 10 Jahren durchaus mit einer Debattennotlage zu tun haben, bei der wir uns auch ein Ende des Endes der Geschichte wünschen.
Ja.
Aber so weit sind wir in Deutschland noch nicht.
Tatsächlich bei vielen Journalisten schon ab. Also dieser unglaubliche Wunsch, involviert zu sein in diesen Krieg und auch mal Eskalation zuzulassen, bis hin dazu, dass dann Journalisten wirklich bei Twitter geschrieben haben, naja, aber wenigstens würden wir ja bei einem dritten Weltkrieg auf der richtigen Seite stehen, wo man denkt, wo sind wir jetzt angekommen? Das, glaube ich, ist aber nicht der Willen der Bevölkerung. Es gibt ja jetzt so diese Umfragen, wie viele Menschen in Deutschland wollen schwere Waffenlieferungen und dann merkt man schon, okay, es sind gar nicht so viele, wie das gesagt wird, es sind dann doch 45% dagegen und da stellt sich schon die Frage, wie ist man dann an die herangetreten? Hat man denen gesagt, die Ukrainer leiden dort furchtbar, haben wir da nicht auch die Verantwortung, Waffen zu liefern und sagt man dann ja oder nein? Oder war die Frage, es gibt ja die Gefahr eines Atomkriegs, sollte Deutschland dennoch Waffen liefern?
Ja.
Und dann, glaube ich, würde diese Umfrage schon gänzlich anders aussehen.
Ja.
Und das wird aber in dieser Weise nicht gestellt. Denn meine These ist ja auch, und die Autoren bestätigen es, eigentlich wollen die Deutschen Langeweile. Also die sind noch nicht in diesem Punkt, wo sie eigentlich sagen, es muss jetzt mal wieder was los sein, wir brauchen jetzt mal richtig Rabatz. Klar, es gab da die Querdenker oder so, aber es ist ja auch immer noch eine kleine Gruppe, wenn man so möchte, wenn man für die gesamte Bevölkerung sieht. Die meisten Menschen haben sich impfen lassen, haben sich gefreut, möglichst früh geimpft zu werden und so weiter.
Hier nur ein Punkt, das ist halt mit den Querdenkern, dass die auch immer so auf Demokratie und so weiter Wert legen, sieht man hier, das bringt ihnen gar nichts. Deshalb ist es so richtig, wie Marlon Kuhn schreibt. Er schrieb das zu Christian Drost, nämlich 2020, dass der sich so präsentiert als Biedermeier und dann aber trotzdem von der Bild-Zeitung angegriffen und niedergemacht wird. Und das zeigte für Kuhn, übrigens finde ich es schade, dass sein Blog nicht mehr online ist, weiß gar nicht warum, aber okay, zeigte für ihn, dass ja, man heute vor allem dann angegriffen wird, wenn man so ein Saubermann-Image hat oder ja, so auftritt wie Drosten. Also man kann auch gleich so polemisieren und so wie ich, Stalinist, einfach sein und sagen, komm, hier, die Gulags wieder öffnen und da die reinstecken, mit denen ich ein Problem habe. Jetzt nicht diese zwei hier, ganz klar, aber solche Leute wie Matthias Döpfner etwa und so weiter. Ja, also genau, es ist so richtig, was Grund schreibt, den Querdenkern, den bringt es überhaupt nichts. Sie werden als Nazis diffamiert, obwohl sie die ganze Zeit versuchen zu sagen, wir sind für die Grundrechte, wir wollen, dass die Demokratie beibehalten wird. Also ja, es ist genauso, deshalb, dass man da durchaus revolutionär rangehen könnte, tatsächlich Rabatz machen, denn was Wolfgang sagt, ist einfach faktisch falsch, dass sie irgendwie Rabatz machen, Umsturz fordern, sondern sie fordern, dass diese Grundrechte, dass diese Verfassung eingehalten wird, die jetzt mit diesen fadenscheinigen, nicht hinlänglichen Begründungen der Corona-Sicherheit, Corona-Bedrohung so lange außer Kraft gesetzt wurden. Und ja, da bin ich jetzt kein Jurist, aber wage mich einfach da vor und zu sagen, ja, das erschüttert auch mein Vertrauen. Führte ich damals auch schon aus in den 50er-Folgen, wo ich irgendwie so viel Wichtiges ausführte, weiß gar nicht warum. Was war da noch los im Dezember und so, also als die Corona Debatte hochkocht. Also ja, das erschüttert auch mein Vertrauen ganz klar und sagt hier, ja, klar, jetzt geht es noch ökonomisch besser, aber was ist dann, wenn auch mal so ein wirtschaftlicher Absturz kommt wie in Argentinien, dann ja, wird hier die staatliche Willkür noch viel schneller eingeführt als in solchen Ländern, die sich schon daran gewöhnen konnten, aber wenn das so schnell geht hier mit Corona und so. Ja, das wollte ich nur zum Ausdruck bringen, also völlig verquer, völlig verschwörerisch, quer, ja, paralleldenkerisch, was Wolfgang hier halt zum Ausdruck bringt, so wie man es kennt. Stromlinienförmige Denker, die ja sehr gut hier zum Ausdruck bringen, warum ist es so schiefgelaufen in den 1920er Jahren, weil zu viele Leute sich nicht vorwagen, quer zu denken, sondern lieber stromlinienförmig denken. Und ja, es wäre aber für die heutigen Querdenker durchaus mal angebracht zu sagen, nee, wir wollen jetzt nicht mehr sagen Demokratie und dass die sollen unsere Verfassung einhalten, sondern ganz klar sagen Umsturz, wir wollen dieses Regime nicht mehr akzeptieren. Und das ist auch gut, dass da nämlich in diesen Telegram-Gruppen, ich weiß schon lange, nicht mal bei einer Demo, aber in diesen Gruppen, wo diese Termine kommen, aber das ist halt auch alles zerstückelt, irgendwie unorganisiert, irgendwie ein Kanal und da wird dann 1000 Städte gepostet. Also ja, da gibt es durchaus Potenzial zu organisieren, aber ja, dass da gepostet wird, dann ja, die Machthaber hier, denen schlottern schon die Hosen, und das ist zumindest mal dieser Fortschritt, dass zumindest in der internen Kommunikation nicht mehr so, oder schon, doch, da wird auch noch auf Demokratie Wert gelegt, ja, friedliche Demokraten und so weiter, aber es wird schon ganz klar dieses Framing benutzt von den Machthabern, die da sitzen. Also Scholz ist ein Machthaber und das ist sehr gut, das ist sehr richtig. Und das sollte man vielmehr noch nach außen tragen von dieser Querdenkerbewegung, die jetzt vielleicht verschmelzen kann in der Herbstwelle mit der Sanktionsprotestbewegung, die für das Ende der Sanktionen, die Öffnung von Nord Stream 2 eintritt. Aber ja, also ja, das ist sowas von Strömlin für mich hier, vor allem vor Wolfgang, weiß gar nicht warum, vor allem seine Ausführungen mich immer wieder so sehr aufregen. Und Stefan, ja, ihm kann ich einfach alles verzeihen, gesagt mein Podcast-Vater, das ist die eigene Blutlinie. Ich stamme ja auch vom Aufwand-Podcast ab, wie ich meinte. Und ja, deshalb, Wolfgang hat nur so zugeheiratet oder wie auch immer, da ist man dann doch eher ein bisschen ablehnend als Kind, dass ich da verdrängt wird. Wie auch immer. Hier aber nun weiter. Querdenker, wie auch immer. Ja.
Das heißt, wir haben es mit Bürgern zu tun, die eigentlich vielleicht auch durch die Geschichte, die doch noch in einer Weise präsent ist, wie das in anderen Ländern vielleicht nicht so der Fall ist. Denn wir haben diese vielen Gedenktage. Wir haben noch sehr klar vielleicht auch in der eigenen Verwandtschaft vor Augen, was Kriege bedeuten können. Und auch das Wissen, was wir angerichtet haben als deutsches Volk, dass man eigentlich diese Ruhe noch weiterhin will. Und wenn man sich mal das Kandidatenangebot jetzt ansieht. Merkel war eine Kanzlerin der Langeweile, wenn man so möchte. Helmut Kohl sowieso. Dann aber jetzt auch danach war eigentlich der Wunsch mit Scholz als Kanzler, mit Laschet als Kanzler, auch dieser große Wunsch, Habeck als Kanzler zu haben. Und ich meine das nicht abwertend, das sind langweilige Kanzler, sondern mit Langeweile meine ich jetzt wirklich, bitte nicht eine Aufregung, nicht Furor, nicht die große Umwälzung, sondern dass alles ganz gut weiterläuft und an den einen oder anderen Stellen auch mal jetzt härter durchgegriffen wird. Das mit Sicherheit, also nicht einfach nur Verwaltung des Status quo, aber das scheint da zu sein. Es gibt ein interessantes Buch von Bason Prok, das heißt Musealisiert euch. Und da geht er so ein bisschen auch nochmal Richard Wagners Spuren entlang und sagt eigentlich so, von Wagner aus gibt es diese Linie, die Kunst muss jetzt in Aktivismus umschlagen und wir müssen jetzt was tun. Wir müssen eigentlich aus Bayreuth lernen und wir müssen Deutschland in Bayreuth verwandeln. Und dann sagt Bason Prok, das ist quasi das, was Hitler gemacht hat. Deswegen ist Hitler so gern nach Bayreuth. Und es gibt dann so einen Satz von Hartmut Zelinski, der sagte, erst haben sich, er hat sich Wagner mit den Deutschen verwechselt und später die Deutschen sich mit Wagner. Und dann sagt Bason Prok aber, was passiert nach dem Krieg? Nach dem Krieg sagen die Deutschen sich, nie mehr soll uns ein Pamphlet, ein Gedicht, ein Manifest aus dem Sessel hervorholen.
Genau.
Wir hängen die Führerporträts ab. Stattdessen hängen wir an die Wand die Poster von Roy Black und Rex Gildo, gucken die Abendunterhaltung und wir wollen nicht mehr, wir wollen jetzt nicht mehr mitmachen. Das ist jetzt, wir sind jetzt einmal drauf reingefallen und jetzt ist wirklich gut. Und ich glaube, dass dieses Gefühl noch relativ stark vertreten ist, weshalb auch so ein grundsätzliches Misstrauen da ist, sobald gesagt wird, die Deutschen müssen mal in der Welt wieder mehr Verantwortung übernehmen. Und alle denken sofort, wenn sie ein bisschen geschichtsbewusst sind, nicht schon wieder.
Ja, und es ist...
Ja, und prinzipiell ja ganz richtig. Auch ich denke das ja, klar, dieser Deduktus war schon immer da, dieser konservative Freund zum Beispiel, der ist eben so aggressiv, der ist jetzt jünger und geht da halt so ran, dass man das ja nicht diese geschichtsbewusste Haltung hat, wie es eben zum Glück doch noch, ja, ist schon richtig, was Wolfgang gesagt hat, im Mainstream irgendwie doch noch so vorhanden ist. Und der würde dann eben davon reden, mehr Verantwortung übernehmen oder für unsere Werte oder wie heißt das, das so Wichtige, genau, die territoriale Integrität der Ukraine wahren. Das ist das, was schon so, ja, das geht schon in diese Richtung eines Angriffs. Man will da einrücken, obwohl es in dem Fall ja ist, so ist, dass man die Ukraine verteidigt. Aber ganz klar, diese Ukraine ist so ein schwaches Land, zerstückelt aus dieser Zerschlagung der Sowjetunion hervorgegangen. Und ja, also für mich, ganz klar, es kann nicht das oberste Ziel sein, sozusagen diese Grenzen müssen so erhalten werden. Auch in Jugoslawien, auch da muss es ja nicht so sein, man muss irgendwie eine friedliche Lösung finden. Also größere Staat ist generell eher handlungsfähiger. Aber ja, jetzt mit der Ukraine. Diese territoriale Integrität, die da gewahrt werden soll, das ist also irgendwie ja so unsere deutsche Verantwortung, wo wir sagen, ja, da greifen wir jetzt ein. Das ist auch ganz klar irgendwie, es ist scheinbar so klar, da steht man auf der richtigen Seite. Das ist ja das kleinere Land, das hier von einem größeren Land überfallen wird. Scheinbar, ja, weil der wirkliche Überfall war ja 2014, der nicht von Russland, sondern vom Westen angezettelt wurde. Aber ja, auch von den Ukrainern selbst, die diese Maidan-Revolution wollten. Also ja, auch da gibt es einfach unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft des Landes. Und ja, ich finde es nur so wichtig mit der territorialen Integrität, weil mir das mal dieser konservative Freund sagte, ja, wir sind doch für die territoriale Integrität der Ukraine. Und das ist genau dieser Duktus. Deutschland muss mal mehr Verantwortung übernehmen. Wir müssen mal das garantieren hier. Natürlich ist das dann selektiv, dieser eine Punkt. Die Ukraine ist halt interessant irgendwie, was fürs US-Imperium wichtig ist, weil das die Geostrategie ist. Aber wie auch immer, sonst ist es uns ja auch egal, wie der Konservative auch sehr richtig bemerkte. Und jetzt aber genau, was dieser aserbaidschanische Präsident Aliyev, der jetzt diesen Angriffskrieg begonnen hat, sagte, oder nee, was dann sein Schutzpartner, seine Schutzmacht ist die Türkei, und Erdogan sagte dann, ja, irgendwie die territoriale Integrität von Aserbaidschan muss gewahrt bleiben, was absurd ist, weil Aserbaidschan da die Grenze überschritten hat zu Armenien. Nun gut, also das ist irgendwie so, ja, also das ist so ein Buzzword, das ich hier nochmal einbringen wollte, wie gefährlich das ist, auch mit dem Territorium da so drüber zu sprechen, als wäre das ein Selbstzweck, dass irgendwie ein Territorium eines Landes erhalten bleibt. Aber trotzdem ist ja richtig, sich da auch nicht abzuspalten, auch ganz klar zu sagen, der Zentralstaat ist wichtig, wir können uns hier auch nicht abkoppeln, wenn wir in eine reichere Provinz sind und wie die Katalanen sagen wollen, nee, da machen wir nicht mehr mit. Nee, das geht halt so auch nicht, dass man das Land da im Stich lässt, sondern da muss man schon aufs Ganze schauen. Und jetzt in der Ukraine wärst du ja auch nicht richtig, wenn es nicht diese gewalttätige Vorgeschichte gegeben hätte. Hätten die ja auch aus meiner Sicht kein Recht zu sagen, nee, wir wollen jetzt einfach zum anderen Land gehen, sondern da hätte man wirklich eine friedliche Lösung finden können, mit diesen Autonomierechten, wie im Minsker Vertrag eingeschrieben waren, oder dass man dann wie im Saarland eben 1955 eine Volksabstimmung macht, zu wem wollte jetzt gehören, dass man diesen Gebieten, ja, dass man da sagt, jetzt erstmal 10 Jahre bleibt ihr unter Kiewer Herrschaft mit Autonomierechten, aber dann dürfen die eine Volksabstimmung machen und wenn ihr da nach Russland wollt, okay, dann ist es so. Und so ist es ja geschehen im Saarland, also das wäre genau ein richtiger Weg gewesen für die Ukraine, um das friedlich zu lösen, aber das hauptsächlich eben am Westen gescheitert. Für mich ganz klar, da gibt es gar nichts zu überlegen. Ich muss mich da noch weiter bilden, aber es ist einfach wichtig, hier diese politische Degeneration aufzuarbeiten, die hier im Westen herrscht, dass man sich so sicher ist und einfach so falsch, auf der so falschen Seite der Geschichte steht, dass man glaubt, jetzt Putin ist hier der Angriffslustige. Naja, also, aber damit bin ich jetzt abgedriftet. Eigentlich ging es ja um die Deutschen, nicht um Putin, nicht um die Ukraine. Es geht um die Deutschen, genau. Und ich finde es aber trotzdem im Großen und Ganzen sehr falsch, sehr perfide, was Wolfgang eigentlich sagt, weil eigentlich feiert er das ja ab, dann diese Haltung der Deutschen zu sagen, ja, das Pamphlet, das wollen wir nicht mehr lesen. Und das ist genau dieses Nazi-Gift, das immer noch wirkt in uns, die Unfähigkeit politisch zu denken, dass man sagt, jede Politik, jede große Umwälzung muss also auch auf die Barbarei der Nazis rauslaufen. Und ja, da ist es grundsätzlich besser, erstmal nichts zu machen. Das stimmt ja auch, ja, besser nichts machen als das, was die Faschisten machen. Aber grundsätzlich dieses Nichts ist halt auch wiederum, was die Faschisten dann stärkt und was ihnen Handlungsspielräume wieder eröffnet, weil die Mehrheit so apathisch, lethargisch, degeneriert ist, dass sie denkt, ja, okay, niemand weiß mehr, was ist in diesem Kapitalismus los, mein Leben ist auch so entfremdet, der Sport verschafft mir auch so einen Ausgleich, aber irgendwie, wenn dann die Faschisten kommen, dann sagt sich das Volk, sehr okay, Jetzt vielleicht noch nicht, weil es dieses faschistische Angebot nicht gibt. Es gibt die NATO, das ist irgendwie ja nicht ganz sauber, da wird man misstrauisch, da denkt man, warum sollen wir hier für die Interessen der Amerikaner kämpfen, uns opfern? Nee. Aber sobald wieder so ein kleiner Hitler kommt, würde ich sagen, ist das genau der Nährboden, ist das nämlich genau die Voraussetzung, nämlich dass in diesem Diskurs, den Wolfgang hier vorträgt, Kommunismus und jedes fortschrittlich-revolutionäre Projekt eingeebnet wird mit dem Faschismus, weil es ist ja die Umwälzung und davon wollen wir einfach nichts mehr wissen. Und das ist das ganz Falsche, muss man ganz klar sagen. Die Deutschen sind hier so degeneriert, dass sie wirklich, ja, dass man sagen kann, das ist nicht besser als Nazi zu sein, sich dann da diese Poster aufzuhängen, Hitler-Bild abzuhängen und diese Poster von Rockbands oder so aufzuhängen. Ja, leider ist das nicht besser, sondern das ist genau das Problem, was vielleicht heute nicht zum Faschismus und zu solchen Menschheitsverbrechen und Völkermorden führt, aber in der Zukunft oder in anderen Ländern oder generell die Verwandlung unserer Politik, die Gewaltherrschaft, die über uns ausgeübt wird, weiterhin legitimiert und rechtfertigt und rechtfertigt, dass Gewalt in anderen Ländern dann angewendet wird, wie im Irak oder in der Sowjetunion, wozu ja auch die BRD sehr stark beigetragen hat, die DDR und Sowjetunion zu zerschlagen und diese brutalsten, tödlichen Auswirkungen für Millionen Menschen im Ostblock, in Jugoslawien, Kasachstan, den ganzen Sowjetrepubliken. Ja, und diese Unfähigkeit zu politisieren, sage ich ganz klar, das ist das Falsche. Das ist nicht ein Millimeter, nicht ein Deut besser als der Faschismus. Und aber wie, trotzdem sagte ich ja am Anfang, irgendwie ist es schon richtig, dieses Misstrauen, das da aufkommt, wenn gesagt wird, Deutschland muss mal wieder Verantwortung übernehmen. Es ist genau richtig, dieses Misstrauen, aber man müsste es weiter drehen und dann sagen, ja, Moment mal, im Prinzip stimmt das ja, aber irgendwie die konkrete Verantwortung, die uns hier vorgeschlagen wird, inhaltlich, das ist irgendwie das Falsche, dass die NATO uns hier einbinden will für ihre expansionistischen, aggressiven Zwecke, da irgendwas aufzustochen und im Westennest in den Konflikt anzuheizen. Das ist das Falsche, aber generell steckt ja was Richtiges drin zu sagen, wir müssen mal mehr Verantwortung für uns selbst übernehmen, aber auch für andere schwächere Länder, nicht mit unserem Militär, sondern mit unserer Wirtschaft, dass wir da in sozialistische Handelssysteme reinkommen, wie es das gab in der Sowjetunion, dass da Austausch und Handel auf Augenhöhe gibt, nicht der eine den anderen brutalst in die Knie zwingt. Genau. Ich glaube, das ist dieser Punkt und da darf man eben nicht stehen bleiben. Also ja, immerhin haben wir noch diese Grenzziehung in Deutschland mit dass man geschichtsbewusst ist und sagt, wenn Deutschland Verantwortung übernimmt in der Welt, dann ist das erstmal nicht so gut. Da müssen wir da erstmal ganz, ganz genau hinschauen und erstmal ganz misstrauisch sein und sagen, Moment, also nee. Was ist hier genau der Zweck? Und genau das ist halt das Problem mit der NATO. Wenn man dazu genau hinschaut, dann sieht man auch, ja, was das für Zwecke sind eigentlich. Oder man muss schon blind sein, um da nicht durchzublicken. Okay. Nun, weiter hier im Podcast.
Augenöffnend, wie sehr das in Deutschland gerade eine Generationenfrage ist. Da hängt natürlich auch dran, welche Generation verwendet welche Medien und so.
Ja.
Aber es ist auffällig und da steckt auch einiges drin, was wirklich zu augenöffnenden Aussagen führt.
Ja, die Zukunft sieht also so aus, dass wir da.
Genau, was Stefan nämlich sagte, vor allem die U40-Generation, die ist so jetzt irgendwie so kriegslustig. Und ja, da zähle ich mich dann auch dazu, wie ich sagte, ja, schieß. Gut, in diesem Sinne bin ich halt kriegslustig, antiimperialistisch, dass ich sage, dem antiimperialistischen östlich-südlichen Block, ja, die müssen jetzt auch wirklich zu bisher undenkbaren Maßnahmen greifen, weil es genau ja diese südlichen Länder sind, die jetzt so darunter zu leiden haben unter den westlichen Sanktionen gegen Russland, wie es ausgeführt wurde, auch im NZP, dass Europa, die EU, das ganze Gas von den Märkten wegkauft. Das Ölschiff oder Gasschiff, das ist schon betankt, fährt da durch die Weltmeere und dann hat es aber nur so einen Billigkontrakt, weil Pakistan halt nicht mehr zahlen kann. Und das ist dann so ein Kontrakt, wo drin steht, ja, das Schiff kann auch jederzeit nochmal umdrehen, wenn ein anderer kommt, der mehr bietet, und so ist das Schiff halt irgendwie am Kap der guten Hoffnung und sagt sich dann, ja, oder wie auch immer, und sagt sich dann, nee, jetzt geht's aber doch nach Europa, nicht nach Pakistan, weil Europa zahlt mehr. Und ja, also das ist ganz klar, diese Länder müssen jetzt wirklich sagen, wie können wir diesen wahnsinnig degenerierten, bescheuerten Westen einfach in die Schranken weisen, einfach sagen, Leute, so geht's nicht weiter. Ihr müsst hier blechen, ihr müsst hier erstmal bezahlen für die Schweinereien, die ihr uns angetan habt. Wir werden uns kollektiv einfach wehren und da keine Grenzen kennen. Euch nicht militärisch niederwerfen vielleicht, aber keine Grenzen in diesem Sinne, was Stefan meinte. Auch mal auf Wohlstand verzichten, um frei zu gewinnen, um Handlungsspielräume zu erschließen, um zu sagen, wir müssen autonomer, autoritärer auch sein, aber nicht gegen unsere eigene Bevölkerung, sondern wirklich als Land, dass wir uns behaupten können in dem Konkurrenzkampf mit diesen extrem aggressiven, expansionistischen Nationen wie Deutschland, die eben sagen, ja, wettbewerbsfähig, also wir wollen noch expandieren. Unsere Märkte müssen immer größer, immer weiter sich erschließen. Und ja, also da ist ganz klar, da ist auch meine Kriegslust und ist ganz klar, aber zu betonen, ja, Krieg ist nichts Schönes, das muss das letzte Mittel sein, da darf man nicht unbedacht dazu greifen oder das überhaupt nur als Mittel in den Diskurs einbringen. Aber hier ist es eben schon eine zugespitzte Weltlage, wo ich sage, in Folge 114, da brachte ich das ein und ordnete es dann ja aber auch im Nachfolgenden ein, dass ich sagte, ja, aber Xi Jinpings Worte, die hellen mich dann doch auch nochmal auf und sagen, nee, vielleicht hat er doch recht, wir dürfen nicht auf Blockkonfrontation setzen, sondern wir müssen wirklich sagen, dem Westen hier vielleicht friedlich selber vorleben, es geht ja auch anders, eure Politik der gezielten Missachtung der Völkerrechte, des Völkerrechts und der sonstigen eigentlich normalen Gepflogenheiten des Zusammenlebens. Diese Politik, die ist nicht alternativlos. Es gibt eine Alternative dazu und das wollen wir uns zeigen. Gut, aber jetzt weiter.
Verschiedene Blöcke haben. Wir haben zum einen, sagen jetzt die Autoren, die großen antipolitischen Rechten, aber die Rechten werden nicht, auch das ist ja eine kühne These, die sicherlich im linksliberalen Spektrum nicht nur auf Zustimmung stoßen wird, die nicht in den Faschismus führen wird. Also das heißt, wir haben es hier nicht mehr mit einer Bewegung zu tun, die in dem Sinne so ein faschistisches Reinheitsprogramm verordnet, sondern dieser Rechtspopulismus ist viel buntscheckiger. Der sieht ganz anders aus. Er ist aber nicht mehr vergleichbar mit diesem Faschismus. Das ist sehr gut argumentiert. Worauf wird er sich verlagern? Die Rechtsradikalen werden das Thema Klimawandel neu für sich definieren. Also lange Zeit hatten wir ja diese Bewegung, gibt es gar nicht, leugnen wir, ist die Sonne. Jetzt wird man sagen, ja, den gibt es. Aber das Problem sind ja nicht wir, die wir nur wenige Kinder haben, sondern da, wo noch viele Kinder auf der Welt sind, wo die großen Massen sind, das ist das Problem. Man wird in so ein malthusianische...
Ja, mit dem Leugnen, auch da ist es ja eine Verharmlosung des Holocaust schon. Auch dieser Begriff Klimawandelleugner ist einfach ein No-Go aus meiner Sicht, was Agam sehr schön beschrieb mit dem Corona-Leugner. Und ist auch inhaltlich einfach völlig daneben. Also es geht ja nicht darum zu sagen, der Klimawandel existiert nicht, sondern einfach das CO2, die Treibhausgase oder der menschengemachte Anteil, der wird irgendwie in Frage gestellt. Und das ist auch so eine hohle Diskussion, sich darauf einzulassen von linker Seite oder solche Kampfbegriffe dann wie Klimawandelleugner in Stellung zu bringen oder sich darauf zu beziehen, wie Wolfgang, das ist genauso hohl wie das, was die Rechten machen, muss man ganz klar sagen. Also, gar kein Verständnis von mir für diese Diskussion. Aber wir müssen jetzt vorspringen. Jetzt kommt nämlich die eigentlich wichtigste. Ja, die gerade war auch schon wichtig, aber jetzt nur ein paar Minuten noch vor. Und dann sind wir jetzt hier 1 Minute 19.
Wir sowas wie Frank Thelen, jetzt bei Jung Naiv war das ja, ich habe diesen einen Clip gesehen, wie er meinte, kann ich einfach Habeck mal 4 Jahre machen, muss da immer die Demokratie so dazwischen funken. Und wir kennen das auch von Lindner, dass er so zu spät in so einer Blasberg-Sendung auftaucht und das allererste, was er sagt, wir wachsen so, China wächst 7,8%, wir müssen da mithalten. Dann auch wieder diese etwas angegruselte Bewunderung von Friedrich Merz, wie das da in China läuft, der natürlich auch so einen Systemstreit formuliert, aber, und da wissen wir nicht, wie attraktiv es dann doch für ihn ist, sich auch einfach als Person vorzustellen, die es vielleicht auch machen könnte wie Xi, wenn man ihm nur die Freiheiten gibt. Also diese Attraktivität ist ja durchaus gegeben. Und da stelle ich mir so die Frage, wenn ich das so lese in diesem Buch, versuchen wir jetzt gegen China Kulturkampf zu machen, Systemstreit, oder versuchen wir China nachzuahmen? Es ist irgendwie noch unentschieden, finde ich. Und das ist ein bisschen gefährlich, das so zu beobachten.
Besser kann man es nicht auf den Punkt.
Und das ist halt auch so fantasielos eigentlich. Das ist... dass kein historisches Bewusstsein da ist, dass man nicht sieht, China, das war so in Trümmern, dieses Land, nach dem faschistischen Angriffskrieg im Zweiten Weltkrieg, durch das faschistische Japan besetzt. Also ja, weiß ich auch gar nicht, was der Fakt war, was da noch alles für Morde oder vielleicht auch Völkermorde gab, weiß ich jetzt nicht. Nur, also so dann noch eine Revolution hinzubringen, klar, das ist das tiefe Tal, durch das man gehen muss, das war das Wunderbare. Und dann sich heute emporzuarbeiten, in diese Position jetzt zur aufstrebenden Weltmacht zu werden, vielleicht schon die Weltmacht ideell zu sein, weil diese Länder im globalen Süden auch sehen, also die USA, da ist nichts mehr zu holen. Erstens, die greifen uns ständig an, pampern irgendwelche Militärdiktaturen, faschistische Regime in unseren oder in unseren Nachbarländern. Und zweitens, die USA sind auch innerlich so destabilisiert. Also da kann man wirklich nur noch beten, dass das nicht schief geht. Irgendjemand dann auf einen roten Knopf drückt, aber das ist nicht mehr die Führungsmacht, also ja, irgendwie so. Und da ist aufzusteigen als China und dann von Stefan gesagt zu bekommen, also wir müssen unbedingt noch einen anderen Weg finden, wir gegen China. Ne? Unser Weg, unsere liberale Demokratie ist doch das Richtige und es ist gefährlich, sich auf diesen Weg zu machen. Also es ist so fantasielos, weil man denkt, ja, natürlich gibt es in China andere Gegebenheiten und auch noch Nachholbedarf bei manchen Sachen, sag ich mal. Da will ich die Menschenrechte jetzt nicht in den Mund nehmen, weil ich nicht weiß, was soll das sein, was genau wird da China vorgeworfen. Aber wir einfach sagen, ja klar, wir in Deutschland natürlich sind bereit, was ich meinte mit dem juristischen System, das dann besser funktionieren kann. Weiß ich nicht, wie das ist mit der Korruption. Da hieß es bei Flassbeck, dass die in China auch noch hoch ist. Und ja, also es gibt natürlich Problemfälle, was ich nicht leugnen will, was ich nicht irgendwie abstreiten will, nur eine sozialistische Revolution ist was Wunderbares und ich, wir im Westen hätten hier Ausgangsbedingungen, das durchzuführen, das zu machen, uns in China zu orientieren, aber nicht zu sagen, das ist genau das, was wir eins zu eins kopieren. Aber erstmal diese absolute Herrschaft der KP ist gegeben, ist absolut notwendig, dass die Wirtschaft hier beherrscht wird. Und klar kann es da noch Kapitalisten geben, die aber nicht diese politische Macht ausüben, die nicht eine Klasse für sich sind, wie mir die Genossin da sagte bei dieser Demo. Die sagte, ja, das ist eine Klasse an sich, die chinesischen Kapitalisten, aber keine Klasse für sich. Die dürfen keine Arbeitgeberverbände bilden. Also ja, das sind sehr diffizile Fragen, die man dann beantworten muss mit Hilfe von Hegel und seiner Philosophie. Da geht es ja irgendwie darum, an sich, für sich. Kenne ich nämlich nicht aus, weiß ich nicht. Aber das ist wichtig, die Begriffe hier zu klären und zu sagen, ja, doch, China ist das Modell, an dem sollten wir uns orientieren. Und genau, es ist so fantasielos zu meinen, ja, es gibt jetzt halt nur diese Option, wir folgen irgendwie diesem chinesischen Weg und dann ist das auch irgendwie mit diesen Mängeln behaftet, was auch immer es sein soll, was man China davor wirft. Klar, die Uiguren, dass da Volksgruppen gibt, die eingesperrt sind oder gewisse Bevölkerungsanteile, was natürlich nochmal eine ganz andere Situation dort ist, historisch und so weiter. Dieses Land, das jahrhundertelang unter westlichen Kolonialismus geblutet hat und gut, also ja, es gibt gewisse Sachen, die in China so laufen, die man sich hier nicht so wünschen würde und sagen würde, es muss aber eine andere Lösung geben. Aber das ist irgendwie kein Grund zu sagen, wir müssen jetzt gegen China diesen Weg aufzeigen. Aber okay, hören wir noch ein bisschen weiter.
Das ist die große Gefahr.
Und genau, was ich nämlich sagen wollte, was ich las, warum ich das sage mit der Fantasielosigkeit und dem Mythos, das ist nämlich ein peruanischer Intellektueller, der wichtigste peruanische Intellektuelle, sagt mir vorhin, der in den 1920er Jahren etwas sehr Ergreifendes über den Ersten Weltkrieg geschrieben hat. Und den Gegensatz, also sein Name ist Mariátegui. Und von ihm hatte ich auch mal dieses Zitat: Meine Freiheit endet nicht dort, wo deine Freiheit anfängt, sondern meine Freiheit setzt sich in deiner Freiheit fort, weil wir eine Kette von Lebewesen sind. Das war sehr schön, dieses Zitat. Er ist der wichtigste peruanische Denker und schrieb damals über den Ersten Weltkrieg, die generelle Situation mit der Bourgeoisie und dem Proletariat. Ja, die Bourgeoisie ist so fantasielos, sie hat keinen Mythos mehr. Die Technik, die übertrifft schon die Fantasie der Schriftsteller, wie Jules Verne etwa. Schnell ist das überholt mit den U-Booten und so weiter. Und genauso in der Politik, im Militär, überall die Realität überholt eigentlich die Fantasie. Die Bourgeoisie ist eine durch und durch dekadente Zivilisation. Und das Proletariat hat aber noch diese wunderbare Waffe, den Mythos der Revolution. Ja, ich gebe es ja auch zu, dass von Marx Oder auch Lenin, das ist an manchen Stellen schwammig. Und was sagt er da? Und wer soll das ausführen? Wie ist das dann umzusetzen? Ja, das sind schwierige Fragen, in die dann die wirklichen Kommunisten, die tätig werden, geworfen sind. Aber erstmal ist diese Theorie wunderbar von Lenin. Und Lenin sagt uns also, ja, die Revolution ist möglich und darauf müssen wir auch dringend hinstreben und uns nicht irgendwie verbrüdern mit den Kapitalisten und dann nur Zugeständnisse uns erhoffen. Und das ist so ein Mythos, da kann man auch sagen, das ist weit weg. Es hat ja noch nie richtig geklappt, also hier in Deutschland zumindest, gut in der DDR angeleitet aus dem Osten. Es ist ein Mythos, ja, kann man daran glauben. Aber das ist genau der Spalt, die Dialektik, der Sprung des Glaubens. Kann man daran glauben oder nicht? Das Proletariat hat genau das auf seiner Seite, das noch diese Imaginationskraft hat. Und Stefan ist ja völlig gefangen in der Dialektik. Ja, gibt es noch einen anderen Weg oder gibt es noch China? Ja, natürlich gibt es einen anderen Weg. Es gibt basierend auf der chinesischen kommunistischen Strategie unseren eigenen kommunistischen Weg. Aber das ist im Grunde auch der gleiche Weg wie China, nur unter anderen historischen Bedingungen. Und ja, jetzt weiter.
Ja. Aber ein Buch, das wir empfehlen zur Lektüre.
Richtig. Unbedingt. Selten so eine schöne Streitschrift mal wieder gesehen. Das hat man ja selten, dass es auch mal richtig zur Sache geht.
Das Buch, das Ende des Endes der Geschichte, haut auf die Pauke. Und das ist so herrlich erfrischend. Denn diese Streitschrift zeigt uns auf wunderbare Weise, wo wir politisch gerade stehen. Ordnet das Terrain und zeigt uns, wo es hingeht mit dem Linksliberalismus, mit dem Konservatismus und auch dem Rechtspopulismus. Es ist ein Buch, das einen manchmal resignativ zurücklässt, aber das uns zeigt, dass politisch gerade so viel Neues passiert, dass wir wirklich in einer Art Zeitenwende leben. Und diese Zeitenwende wird gut vermessen von den Autoren.
Und gerade wir Deutschen sollten das mit der Streitschrift ganz ernst nehmen. Das Buch liegt auf Deutsch vor. Und wir, dankenswerterweise, können es auch nochmal unter dem Aspekt lesen, dass unser Karren noch nicht in die Wand eingeschlagen ist, sondern hier uns noch gezeigt wird, wie wir nochmal die eine oder andere Rechts- oder Linkskurve machen können. In der Hinsicht auch ein bisschen Trost spenden.
Genau, und ja, mein Diktum hielt mir, ich glaube, der Karren ist schon in die Wand gefahren, in den Boden gerammt, oder ja, in Nigeria, in Afrika, da gibt es keinen wirklichen Staat, oder der Staat versagt, bildet keine Grundlage, die Bevölkerung wird wirtschaftliche Partizipation. Der Bevölkerung das zu ermöglichen. Aber trotzdem ist da eigentlich dieser Diskurs nicht in den Boden gerammt, weil da gibt es genau diese revolutionäre, dieses Substrat, worauf das wachsen kann. Und diese Länder haben ja so ein unglaubliches Wachstumspotenzial. Nicht diese 700 Millionen an Demografie, auf die Nigeria wachsen könnte. Ja gut, wobei Demografie und Wirtschaftswachstum auch immer Hand in Hand geht, sagt Stefan, das ist auch sehr schön. Also es gibt dieses enorme Potenzial, aber dazu müsste man sich erstmal freimachen von den ideologischen Konstrukten des Westens, von der materiellen Abhängigkeit, vom IWF und so weiter. Und ganz klar sich in ganz große Opposition und Feindschaft begeben, weil man auch aus der Historie weiß, was mit solchen Ländern passiert, die eine Revolution machen, wie Russland, wie China, wie Kuba. Die werden blockiert von außen und da sollte man sich vielleicht ja von vornherein darauf einstellen und sagen, ja, die wollen uns zu Tode blockieren, die wollen uns wirklich aushungern, für die sind wir wirklich Untermenschen, Leute, die man ermorden kann am besten, zu Tode hungern lassen kann, weil sie irgendein geopolitisches Spielchen da spielen wollen oder für ihren eigenen Machterhalt. Es wichtig ist, die Revolution im Ausland niederzuschlagen und den eigenen Wählern zu zeigen. Ne, es kann eigentlich nicht gehen, der Sozialismus scheitert. Oh, schade. Ja, also genau, da sage ich, da ist es noch nicht so in den Boden gerammt. Auch immer in den USA, da ja, ist man jetzt konfrontativer unterwegs, Verfassungskrise, aber das ist ja genau das Gute, dass man da diese Möglichkeiten hat, nochmal rechts oder links abzubiegen. Und hier in Deutschland sehe ich es sehr, sehr trübe eigentlich, wie ich damals in Folge 114 auch ausdrückte. Deutschland, Frankreich, Holland, diese Länder sind eigentlich auch alle ein Land. Es ist die Sprache noch ein bisschen verschieden, aber die EU, das Mindset ist wirklich schon so verschmolzen. Vielleicht kann Spanien sich noch ein bisschen freimachen, dachte ich, weil die dieses Gas aus Algerien kriegen. Dachte ich jetzt nur so, vielleicht können diese Südstaaten doch sich emanzipieren, sich von der nördlichen Herrschaft ein bisschen befreien jetzt im Zuge dieser Gaskrise mit Russland und so weiter. Aber ja, das führt zu weit weg. Also diese Länder hier, es ist wiederum die Verwechslung des Materiellen und des Geistigen. Nur weil wir hier materiell viel haben, sollte man nicht glauben, unser Staat sei irgendwie noch handlungsfähig oder irgendwie diese Manövriermasse des Staates, die wird so bespielt von demagogischen Politikern, Journalisten, Massenbewegungen. Nicht die Querdenker, nein, aber Massenbewegungen im Sinne, ja, Anti-Flüchtlingsbewegung, Pegida oder, ja, also genau, es ist, ich glaube, da ist sehr wenig Wendigkeit drin. Das ist ein Tanker, der steuert jetzt einfach weiter, dieser Tanker Deutschland. Das ist so mein Blick darauf. Und gut, mit diesen Worten sage ich euch auch nur, ja, ich empfehle es euch auch nur, euch in Sicherheit zu bringen, zu retten, solange es noch geht, auszuwandern nach Venezuela, Kuba. Vielleicht da ist mein Material wirklich schlechter dran, aber es ist trotzdem das Richtige. Und Venezuela ist ja aber auch nicht kommunistisch regiert. Das ist da auch nicht die kommunistische Partei, die da regiert und vielleicht... Da gibt es auch große Probleme natürlich. Gut, aber jetzt ja, das war es eigentlich von dieser Folge. Das wollte ich nur ausdrücken hier. Und dann bin ich hier ja wirklich schon weit fortgeschritten. Also kannst eigentlich gar nicht glauben, was ich heute alles ausgedrückt habe. Weiß gar nicht. Aber will ich hier eigentlich noch weitermachen? Weil nämlich... Oder warum eigentlich? Aber ja... Damit das hier eine schöne runde Folge wird, ne? Muss doch auch sein. Ja. Genau, dann lese ich hier noch einen kurzen Text von mir vor, den ich hier verfasst habe mit Blick auf genau diese 29er-Folge, glaube ich auch, und auch etwas, was jetzt hier nicht gespielt wurde, wo die beiden über China redeten, dass es da diesen Begriff der Massenlinie gab, von Mao geprägt, was ich sehr schön fand. Mao sagte irgendwie, er vertritt ja nur die Massenlinie. Vertritt also die Linie der Masse. Und deshalb, das waren sehr schöne Ausführungen, eigentlich, was Wolfgang und Stefan da sagten, dass es ja schon auch irgendwie sowas Demokratisches in China. Also, aber irgendwie werden diese Leute da beherrscht und es ist nicht so, dass sie die Stimme abgeben, aber irgendwie kann Mao ja auch nicht machen, was er will, sondern das Volk will mitgenannt werden, wie Hax schrieb seit der Französischen Revolution. Seitdem wird so viel gelungen und ja, seitdem muss Mao halt sagen, ja, ich bin ja auf der Linie des Volkes, das ist irgendwie das, was ich vollstrecke, den Willen des Volkes. Und ja, das ist strukturell erstmal eigentlich das Gleiche wie hier im Westen, dass gesagt wird, ja, durch diese Wahl ist ja irgendwie klar, wir exekutieren ja den Volkswillen. Und was dann da inhaltlich, semantisch drin steckt, muss man dann rausarbeiten, muss man genau analysieren. Und da ist meine Behauptung, in China steckt viel mehr drin an Volksherrschaft im Sinne von Regieren für das Volk, für die materiellen Interessen des Volkes, als in Deutschland. Und trotzdem sind wir materiell noch höher gestellt, gepampert in Deutschland, aber das hat spezifische historische Ursachen. Und jetzt kommen wir hier zu diesem Text. Zum Glück weiß der NZP genau Bescheid. Der Brexit ist eine dumme Entscheidung. Und nein, das lese ich jetzt hier nicht vor, das kam nicht vor. Gehen wir zum anderen Absatz. Man weiß nicht, was man von Corona halten kann. Ist es eine so schlimme Pandemie, wie anfangs gedacht, oder haben die Schwurbler recht mit ihrem Verweis auf natürliche Immunität, die nach Infektion erfolge? Nun, zum Glück gibt es China. Dem vertraut der Linksliberale seltsamerweise und glaubt in der dortigen Vorgehensweise die absolute Begründung und den Beweis der Richtigkeit der Corona-Phobie zu finden. Man vertraut China mehr als der eigenen Politik, aber nur in technokratischer Hinsicht. Genau, das finde ich so verdreht, irgendwie, dass man ins Ausland blickt oder wie es in diesem Brennerpass-Podcast hieß, als die am Anfang der Pandemie diskutierten. Ja, irgendwie ist es ja auch so, man kann ja daran zweifeln an der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen, aber man sieht ja, fast alle Länder machen es irgendwie so. Gut, es gibt Gegenbeispiele wie Schweden, wo man auch sieht, Todesraten und so weiter sind deutlich niedriger, Infektionszahlen deutlich früher schon abgeflacht dann, wo es in 2020 noch höher war, aber jetzt eben nicht mehr. Man kann das Gesamtbild verbuchen und sagen, die haben es besser gemacht, hat eine bessere Strategie. Und gut, also irgendwie, ja, aber dann ist irgendwie dieser Blick ins Ausland und dann halt vor allem nach China, klar, der strahlende Stern da im Osten. Wie Lindner auch sagt, er bewundert natürlich auch China aus dieser FDP-Sicht heraus, dass er sagt, wie kann man so viel Wachstum schaffen? Okay. Ja klar, weil es da halt produktives Wirtschaften ist, nicht der Kapitalist, der seine unproduktiven Profite einfährt. Und interessant finde ich eben, dass meine Behauptung ja diese Linksintellektuellen wie im Brennerpass, die vertrauen eigentlich mehr China als der eigenen Regierung und sagen, ja, wenn es da so gemacht wird mit Kult, dann ist ja schon was dran. Und klar, wollen wir hier nicht so autoritär vorgehen, aber irgendwie ist ja schon was dran, dass man da gegen, dass man dieses Virus, die Ausbreitung bekämpfen muss oder es Einschränkungen für die ganze Bevölkerung braucht. Das ist ja wohl klar, wenn das. Ich glaube, das ist so interessant, dass man da so dieses technokratische Vertrauen in China hat, wo, was ich eben nicht habe, sondern sagt, nee, es ist in diesem speziellen Fall diese Politik inhaltlich abzulehnen. Bei Corona, aber ansonsten ist die sozialistische Politik eben sehr gut und wir können viel von China lernen. Und gut, dann nun weiter. Dann muss man natürlich auch wieder auf undemokratische, diktatorische Strukturen hinweisen und betonen, Chinas Politiker pflanzten ihrer Bevölkerung zuerst einen Volkswillen ein, um ihn danach zu erfüllen und sich als Wahrer der Massenlinie zu inszenieren. Selbiges geschieht freilich in Deutschland in der Pandemie, wo niemand jemals ein derartiges Schutzbedürfnis vor einem kleinen Virus hatte, bevor Medien und Politik diese demokratische Massenlinie vorgaben und die Masse in ihrem Sinne lenkten, damit sie schön Angst vor der Ansteckung habe und nach härteren, undemokratischen Eingriffen regelrecht riefe und lächze. Und genau, diese Anmerkung nur noch kurz, es geht auch viel weiter, diese Kampagne ist nicht der Punkt, ob die von irgendwem orchestriert gesteuert ist, das ist dann auch ein Automatismus, der sich da einpflanzt, aber klar, das generiert Klicks, die Gefahr, die große Gefahr, aber die Kampagne geht ja auch schon seit 20 Jahren eigentlich mit der Vogelgrippe und so saß, das war ja vor 20 Jahren und das waren, ja, waren also Testballons oder wie auch immer, das war schon so die Vorstufe, wo die Medien gesehen haben, oh, es wäre so schön eigentlich, wenn so eine große Bedrohung käme. Wie wäre es dann eigentlich? Dann wären wir so wichtig, alle würden uns lesen und sagen, wow, es ist so wichtig, was jetzt passiert, wo ist dieses Virus, wie kann ich mich schützen und so weiter. Und da haben sie es gesehen, aber gesehen, oh, dieses Virus, das breitet sich nicht so aus, das ist gar nicht diese Bedrohung, okay. Kurz die Alarmstufe vorgegeben und gesagt, oh, Vogelgrippe, aber dann doch nicht, oder Schweinegrippe, wie es damals hieß. Ja, aber dann hat es irgendwie geklappt, endlich mit Corona, da. Und das im, ja, nur in der historischen Situation genau zu verstehen, dass der Westen hier auch schon so hypernervös war und einfach reif war dafür. Und ja, gut, aber da sitzt niemand am Steuer. Das ist wirklich nicht die Frage, ob jemand das plant, kann ich mir auch nicht so vorstellen, sondern der Westen ist einfach reich. Reif, genau, weil er so reich ist, ist er auch so degeneriert, sehnt sich eigentlich nach dem wahren, fleischlichen Leben und denkt sich, was ist das, ne? Wenigstens mal daheim bleiben, wenigstens mal wieder mich nicht zeigen mit dem Gesicht, weil ich bin eigentlich zu beschämt, nur so ein Mensch aus Fleisch und Blut zu sein und denke eigentlich, ich müsste die ganze Zeit dieser Citoyen sein, dieser ehrbare Staatsbürger, aber wie kann ich diesen Staat eigentlich ehren, der auch so brutal ist, menschenverachtend, da die Flüchtlinge sterben lässt an den Außengrenzen im Mittelmeer und es ist alles nicht zusammenzubringen, ich will wenigstens daheim bleiben. So ist glaube ich, irgendwie diese Corona-Linie, die, also ja, es gibt eine Resonanz in der Bevölkerung, die so geknechtet ist, dass sie sich auch danach sehnt, wenigstens da eine Pause, wenigstens Homeoffice zu können, wenigstens ist jetzt mal Ruhe. Und andererseits die Politiker, klar, und die Medien wollen ihre Macht ausweiten, ihre Bedeutung, ihre Reichweite und sagen, ja, dann pflanzen wir euch jetzt dieses Bedürfnis ein, ja, ihr wollt ja wohl auch alle gesund bleiben und dieses Virus nicht haben, worauf vorher nie jemand gekommen wäre, zu sagen, ich will doch nicht Grippe kriegen im Winter oder, ja, auch wenn Corona noch mal ein bisschen schwerer ist als Grippe, ganz klar, die erste Variante, zumindest die Alpha-Variante, Wuhan oder, ja. Aber niemand wäre auf die Idee gekommen, ich will diese oder jede Ansteckungskrankheit nicht kriegen oder das ist ganz schlimm. Eine Krankheit, von der sich die allermeisten wieder erholen und danach eine gewisse natürliche Immunität haben, die sie vor weiteren Infektionen schützt, wenn auch nicht komplett, aber ja doch so ähnlich wie eine Impfung dann wirkt, was schon damals bei den alten Griechen bekannt war, aber heute eben verleugnet wird. Das sind die Leugner, Wissenschaftsleugner in den Fakultäten der Virologie, die die Pharmapropaganda wiederkäuen und sagen, ja, ja, nur durch Impfung kann es gehen. Gut, aber ja, das ist einfach, was ich auch in den 50er oder 40er schon erwähnte. Erst wird es einem so eingepflanzt und dann können sich die Politiker daran bedienen und autoritär über uns herrschen und sagen, ja, das darfst du nicht mehr raus, also ab 8, das ist jetzt halt so. Und ja, das ist halt jetzt die harte Hand. Gut, jetzt weiter. Also ja, was man hier noch sagen könnte, ist ja eigentlich schlimmer, wenn die Leute schon so beherrscht sind wie bei uns hier, dass sie schon von selber danach rufen, mehr Einschränkungen, mehr Lockdowns. Das ist ja eigentlich noch schlimmer als in China, wo die Leute halt durch Xi, durch die kommunistische Partei beherrscht werden und gesagt wird, jetzt, das ist unsere Kohlenlinie, no Covid. Und ja, das muss jetzt durchgezogen werden, jeder muss danach. Und dann denkt sich die Bevölkerung, ja, warum bin ich dem jetzt ausgeliefert, warum muss ich das machen? Gibt es denn nicht andere Möglichkeiten? Aber nein, hierzulande, um woke zu sein, denkt man sich, ja, warum ist das so lasch, dieses Corona-Regime? Warum ist das nicht, greift das nicht härter durch? Verdammt, da gibt es ja noch diese Querdenker, die querschießen. Die müssen einfach mal, ja, einfach mit der harten Knute, der harten Route angehen. Gut, jetzt aber zum Schlussteil hier. China betreibt eine Gewaltherrschaft in der Pandemie. Ja, aber das ist überhaupt nicht mit der hiesigen demokratischen Corona-Politik zu vergleichen. Die Mittel und Zwecke sind ganz andere, nicht etwa autoritäre wie bei Xi. Genau. Und es gibt ja auch Unterschiede, und das ist aber wieder, um historisch-ökonomisch zu erklären, aufzuarbeiten oder auch strategisch-politisch, was ist das überhaupt für ein Plan von der KP? Aber ja, weiter. Mit der Französischen Revolution wurde laut NZP das knechtische Mindset abgeschafft und persönliche Freiheit eingeführt. Ihr Podcast beweist das Gegenteil. Früher konnte man noch ruhig und abgesichert an seinem Platz stehen und war Teil und Wächter der Gesellschaft, die einem Rang und Namen zuwies. Man hatte sein Auskommen, eine große Erzählung gab dem Leben Sinn, Familie und Umfeld war fest und gegeben. Heute ist man auf den Konkurrenzmarkt geworfen, muss strampeln, um auch nur auf der Stelle zu bleiben und nicht unterzugehen. Daher verfallen viele, die mit der Zeit unsicher und verzweifelt werden, einem knechtischen Mindset, wie im NZP zu beobachten. Und mit diesen Worten kann ich dann ja auch nur enden. Es gibt nicht mehr zu sagen. Ich bin es bei dieser Folge. Ich wollte eigentlich wieder wegkommen von der Thematisierung dieses Konkurrenzprodukts da auf dem Markt. Dass ich hier der Konkurrenz die Kompetenz abspreche. Aber ich kann es nicht versprechen, weiß auch nicht, was ich machen kann. Bin auch einfach auf den Konkurrenzmarkt, auf den Podcastmarkt geworfen, in die Welt geworfen, wie Heidegger, glaube ich, sagt. Und so ist auch dieser Podcast, glaube ich, ja. Ja. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für euer treues Ausharren hier, das ihr wirklich ausgeharrt habt, wo ihr diesen Strom der Worte in die Ohren geworfen bekommen habt. Und sagt dann, ja, vielen Dank und bis zur nächsten. Grandiosen. Ausgabe von Tischlein-Deck. Ich habe ihn schon ein bisschen müde, muss schon nach den Adjektiven suchen. Tschüss. Ciao.